Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge Splitscreen Radio. Mein Name ist wie immer Jonas und bei mir sitzt der Bene. Bene, wie geht's?
Mir geht's super. Wie geht's dir so?
Mir geht's auch gut. Eine spannende Zusatzinformation für alle Hörer da draußen heute ist, diese Woche ist tatsächlich endlich, also ist jetzt schon lange die Konsolengeneration da, das Next-Gen-Upgrade für den Bene erschienen. Der hat die Welt bisher wirklich in 480p gesehen. Das ging jetzt ein paar Jahre lang ganz gut. Mit Hilfsmitteln konnte man sich das anschauen. Jetzt kann er die Welt endlich nativ in 4K sehen. Und natürlich interessiert mich brennend, wie geht's deinen Augen? Hat alles funktioniert? Haben sie dir irgendwas weggelasert, was nicht weggelasert werden sollte? Oder ist alles noch dran, außer, ja?
Ich meine, es ist schwer zu sagen, es zu sehen, nachdem es irgendwie ja so in den Augen ist. Es scheint alles gut zu sein. Ich kann endlich, ja, ohne Brille rumlaufen. Geiles Gefühl. Beim Zocken genauso scharf wie vorher, jetzt halt ohne Hilfsmittel. Nichts, was mir auf der Nase stört. War ein Top-Upgrade, kann ich nur empfehlen.
Sollte man runterladen, meinst du?
Ja. Okay, ja. Na, ist gut. Ein bisschen teuer, aber
es lohnt sich. Okay. Nee, dann ist ja gut. Was war sonst los die Woche? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich dann nicht viel spielen können, jetzt die Woche am Wochenende vielleicht doch wieder. Hast du irgendwas Neues erlebt diese Woche?
Spielen ging tatsächlich erstaunlich schnell. Ich habe am Tag der OP sogar ganz kurz für irgendwie 5 Minuten den PC angemacht. Vor allem habe ich tatsächlich, um kurz Upgrades zu geben, Enfield deinstalliert, weil ich gesagt habe, das weiß nicht, ich bin mir da nur wieder was dran, wo man dann zu lang drin ist, so Cost Fallacy heißt, glaube ich, dieses so zu viel Zeit reingesteckt, um wieder aufzuhören. Deswegen, das ist weg, dagegen ist jetzt gerade Nioh 3 drinnen, das ja die Woche rausgekommen ist. Habe ich die Demo gespielt, jetzt die Vollversion gekauft, kann nicht für die Performance auf der PS5 gerade sprechen, wie so eine Vollversion ist. In der Demo war sie eher mau, am PC geht's, sieht jetzt zwar auch nicht so top aus, das Spiel, aber sehr spaßig, vor allem auch sehr spaßig im Koop, wo ich es viel gespielt habe mit meinem Kumpel, aber im Detail vielleicht dann in einer anderen Folge nochmal
mehr. Wenn du ein bisschen mehr gespielt hast davon, dann werden wir auf jeden Fall zurückkommen. Ich habe diese Woche, ich habe ein bisschen Hyatt gespielt. Ich bin tatsächlich, bin ich mal ganz gespannt, was du dazu sagst. Ich habe ein Mobile-Spiel überraschend viel gespielt. Und es ist das langweiligste Spiel, das man sich wahrscheinlich vorstellen kann für die meisten Leute. Und zwar, wie fange ich da jetzt am besten an? Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren dieses Pokémon-Sammelkartenspiel, dieses digitale. Hast du das gespielt?
Nein.
Okay, Mist, weil ich habe es nämlich auch nicht gespielt. Weil ich mir dachte so, digitale Sammelkarten, irgendwie so ein bisschen, dann gebe ich ja, also ist ja eh schon Schmarrn, Geld für so Karten auszugeben. Also ich verteidige es jetzt gleich, aber es ist ja im Grunde Schmarrn und das für digital zu tun, ist ja nochmal mehr Schmarrn. Im Endeffekt, dann hast du ja nicht mal was davon. Keine Ahnung, wenn du es dann irgendwann in den installierst oder so. Deswegen dachte ich mal, habe ich mir auch nicht angeschaut. Und ich habe ja seit einiger Zeit so eine Baseball-Leidenschaft irgendwie, die eigentlich nur darauf fußt, dass ich irgendwie den Vibe cool finde von dem Ganzen und die Ästhetik. Und ich habe mir in Amerika ein paar Baseball-Karten gekauft, weil ich irgendwie auch Sammelkarten immer ganz cool finde, aber irgendwie Pokémon käme ich mir irgendwie fake vor, weil das immer so, das ist so nostalgisch, aber für mich ist es gar nicht so nostalgisch, weil ich das gar nicht so viel geschaut habe früher. Das war so meine Schwester, die war ein paar Jahre älter als ich, da war das mehr so das Ding. Deswegen bin ich da nicht so reingekommen. Aber Baseball-Karten jetzt schon, fand ich es aber ziemlich cool. Ich so, ich kann jetzt nicht mein ganzes Geld für Baseball-Karten ausgeben, von so, das ist irgendwie auch bescheuert. Und dann habe ich drüber gestolpert, dass es auch sowas wie dieses TCG Pocket, also so ein digitales Ding, für Baseballkarten gibt. Habe es mir runtergeladen, weil ich halt irgendwie dieses Craving hatte und bin mit der festen Überzeugung reingegangen, dass die quasi mit aller Aggressivität versuchen werden, mir mein Geld aus der Tasche zu ziehen. Also ich war schon so, okay, ich muss bereit sein für Mobile Games. Ich habe ewig keine Mobile Games mehr gespielt, glaube ich. Die werden quasi mich zumüllen mit Werbung und irgendwie so. Und war krass überrascht, dass es überhaupt nicht der Fall ist. Ich habe das jetzt seit ein paar Tagen gespielt. Und also es ist fast so, als wollten die kein Geld damit verdienen. Es ist super weird, weil du kannst die ganze Zeit Karten ziehen und ich mache die ganze Zeit mehr Ingame-Währung, als ich ausgebe. Das ist total weird. Da gibt es so Herausforderungspfade. Da musst du dann irgendwie, jede Stufe musst du halt irgendwas anderes machen. Einmal drei Packs öffnen, dann einmal an so einem Rad drehen, wo du halt irgendwie eine Stunde kriegst eine Ladung oder sowas. Oder halt 10 Karten sammeln und so weiter und so fort. Aber du kriegst immer mehr Belohnung, als du ausgibst. Also gibt dann irgendwie das eine Ding ist, kaufe 10 Packs, dann kostet 3000 Münzen. Also musst du 30.000 Münzen ausgeben. Die Belohnung für diese Aufgabe sind 50.000 Münzen. So. Also es ist ja, also ich glaube, es gibt so wirklich die absolut super seltenen Legendary Megakarten. So. Ja. Die sind die gibt es dann quasi nur, wenn du auch in den Packs, für die du auch Geld ausgibst. Mhm. Oder größtenteils. Das ist ja mir egal. Das ist ja völlig, also ich kenne eh kaum Baseballspieler. So, ich finde es einfach nur lustig, irgendwie die ganze Zeit Packs aufzumachen. Und ich kann die ganze Zeit Packs aufmachen. Also jederzeit. Es gibt einfach auch kein Limit dafür, mehr oder weniger. Ich kann einfach Packs aufmachen, Packs aufmachen, Packs aufmachen. Ich kann das jederzeit neu starten auf diese Herausforderung. Und immer mehr Packs sammeln. Dann kannst du schlechte Karten kannst du craften, um quasi dann seltenere Versionen davon zu bekommen oder seltenere Versionen von anderen Karten zu bekommen. Und jetzt mache ich die ganze Zeit, wenn mir langweilig ist, Baseballkarten auf. So. Das, dieses Craving, Baseballkarten in der echten Welt zu kaufen, ist auch viel kleiner geworden. Das ist das schlechteste Marketing für Baseballkarten, das du machen kannst, ist diese App, glaube ich. Aber ich finde es fantastisch, weil ich eben nicht, keine Ahnung, kartonweise Karten kaufen muss für zu Hause und die ganze Zeit Baseballkarten aufmachen kann. Und dann lernst du noch so ein bisschen was nebenbei über Spieler und über Teams und über sogar über das Essen, das es in manchen Stadien gibt oder sowas. Ich finde es fantastisch und keinen Cent muss man dafür ausgeben.
Wie heißen die, wenn du jetzt
hier Tops Band, ich weiß nicht, wofür Band steht, also B-U-N-T, mhm. Tops Band 25, ich glaube, das ist dann, demnächst wird es zu 26 geändert, schätze ich mal. Es kann auch sein, dass jetzt gerade so, weil die Saison rum ist, dass sie jetzt gerade viel so Promo-Aktionen haben.
Karten,
ja, dass sie halt jetzt sagen, so komm hier, eure doppelten Karten könnt ihr jetzt günstiger oder kriegt ihr alles umsonst so. Ich habe auch keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht viel darüber. Ich habe das noch runtergeladen und dann so, ja, okay, ich werde halt jetzt ein paar Karten ziehen und dann muss ich Geld ausgeben oder warten ewig. Mhm. Das. Null. Ich kann die ganze Zeit weiterspielen und Karten ziehen. Und ja, also wer Lust hat auf Sammelkarten und irgendwas mit Baseball anfangen kann, holt diese App. Der könnt ihr die ganze Zeit Karten runterziehen. Die ganze Zeit, ja.
Hoffentlich hast du nicht gedacht. Den Podcast und denken sich,
ach Gott, das ist ja schlechtes Marketing, ja gut.
Blöd, dann wollen die Leute ja gar kein Geld ausgeben, wenn sie einfach durchgehen pullen können. Das können wir ja nicht machen.
Ja, genau, so viel dazu. Ich halte dich auf dem Laufenden, was ich für tolle Karten ziehe in den nächsten Jahren. Sag du uns doch mal, was uns heute quasi so, was wir uns überlegt haben.
Genau, heute, ja, nachdem wir gerade über Spiele gesprochen haben, geht es natürlich erstmal kurz die News der Woche, die uns der Jonas kurz vorstellt. Danach legen wir quasi die Controller aus der Hand, machen es uns auf der Couch oder dem Kinosaal bequem, denn wir sprechen ein bisschen über Videospiel-Adaptionen, Filme, Serien, vor allem natürlich gerade über die jüngst zu Ende gegangene zweite Staffel von Fallout, aber auch so ein bisschen ja, über die Geschichte der Videospielverfilmung bis dahin und da auch noch, was uns jetzt nach Fallout quasi der zweiten Staffel erwarten wird. Genau, das ist so ein bisschen, worüber wir heute mal zusammen quatschen wollen.
Ja, klingt auf jeden Fall, ich bin schon sehr gespannt, was du da vor allem dazu sagst. Ist ja echt ein krasses Thema aktuell. Aber bevor wir natürlich dazu kommen, wie gesagt, du hast schon gesagt, wir machen die News der Woche. Die Woche war jetzt mal ein bisschen mehr los. Es geht jetzt echt langsam wieder los mit Ankündigungen. Die erste News ist gar nicht so toll. Die hat gerade mit dem schweren Hardware-Markt so ein bisschen zu tun. Und zwar hat Valve angekündigt, dass die Steam Machine und der neue Steam Controller und Steam Frame heißt es, glaube ich, das VR-Headset. Ja, also die haben quasi letztes Jahr drei neue Hardware-Teile vorgestellt. Einen so ein Konsolen-PC mehr oder weniger, ist eigentlich ein PC mit dem Steam Deck Betriebssystem, also quasi sehr konsolenmäßig, dass man super easy loslegen kann, aber eben PC-Spiele spielen kann. Ist so ein bisschen, ja, wird schon erwartet auf jeden Fall. Dazu gibt es einen Controller und dann gibt es noch ein VR-Headset, das auch ganz spannend ist auf jeden Fall. Das sollte alles early 2026, also jetzt irgendwann erscheinen. Zum Preis gibt es auch noch keine Infos. Jetzt gibt es aber nur, die einzige neue Info ist, der aktuelle Plan kann nicht eingehalten werden. Sie müssen nochmal die Preise überdenken und auch, wann es kommt. Es soll immer noch alles im ersten Halbjahr erscheinen. Also das ist immer noch der Plan. Aber es gibt eben auch keine Information zum Preis. Dahinter steckt natürlich hier Speicherkrise. Wer es mitbekommen, ist ein bisschen ausuferndes Thema. Grundsätzlich, die KI-Firmen haben alles leer gekauft und keiner kommt mehr hinterher. Deswegen wird alles wahnsinnig teuer. Und keiner kann mehr so richtig kalkulieren gerade. Sehr runtergebrochen, aber ja, so ganz ungefähr. Ganz gut. Deswegen ist ein bisschen schade, weil das eigentlich so, ja, so hätte ganz cool sein können. Ich glaube, die Steam-Maschine ist eigentlich spannend. Ist halt jetzt echt die Frage, floppt das Ding halt wieder krass, weil halt einfach der Preis dann so unangemessen hoch sein muss, damit die das verkaufen können, ohne Verlust zu machen. Das wird so ein bisschen die Frage sein, glaube ich, dass dann rauskommt.
Ich meine, Konsolen, das ist ja auch bei der PlayStation und so weiter, komischerweise, die immer teurer geworden sind. Die Firmen planen ja auch immer die Dinger mit ein bisschen Verlust zu verkaufen. Ich glaube, die Frage ist gerade für sie, wie viel Verlust wollen sie tragen? Weil die bestimmt auch einen Preis im Kopf haben, wo sie sagen, da kaufen es Leute, haben sie Marktforschung gemacht. Und der ist halt wahrscheinlich gerade einfach drüber. Plus vielleicht kommen sie mit der Produktion auch nicht ganz hinterher. Das weiß ich auch nicht mit Speicher und so weiter.
Ja, könnte einfach sein, dass sie sagen, jetzt gerade, ja, vielleicht hoffen sie auch einfach darauf, dass es wieder ein bisschen günstiger wird, dass man sagt, dann kaufen wir eine große Charge quasi,
ja,
zumindest mal für die erste Lieferungswelle sozusagen. Wir werden, ja, wir müssen einfach abwarten. Valve ist ja doch immer sehr verschlossen, sage ich mal so, was das Ganze angeht. Das erste Halbjahr, wir werden dann bestimmt, die haben jetzt gesagt, sie wollen jetzt trotzdem mehr drüber sprechen in den nächsten Wochen, ein bisschen mehr vorstellen dazu, also es ist jetzt zumindest nicht komplett Funkstille hoffentlich. Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Was wir auf jeden Fall, was angekündigt wurde komplett neu, ist das nächste Spiel von Guerrilla Games, die Horizon-Spiele gemacht haben, ganz früh auch Killzone, aber jetzt zuletzt vor allem Horizon Zero Dawn und Forbidden West, und sie machen wieder ein Horizon-Spiel und es ist ein Koop Monster Hunter-mäßiges Spiel im Cartoon-Look ein bisschen ungewohnt auf den ersten Blick. Mhm. Horizon Hunters Gathering, das war denn dein erster Eindruck davon?
Ich glaube, meiner war ein bisschen positiver als von vielen. Also ich habe, was ich oft gelesen habe, ist oh, Dauntless irgendwie. Ich habe Dauntless aber nie gespielt. Der große Punkt ist natürlich die Optik. Die ist schon sehr anders als Horizon. Und man muss immer sagen, oft dieser Cartoon-Look kommt nicht ganz so gut an. Plus ist es noch ein Hero-Ding drin, was ja auch gerade irgendwie so ein bisschen ist. Für mich aber, es sieht interessant aus. Es sieht jetzt nicht unbedingt wie, wow, geil, darauf habe ich gewartet. Ich bin gespannt, wie es ist. Es ist ein Koop-Ding, wo ich immer schon mal erstmal ganz interessiert bin, weil wir, finde ich, zu wenig reine Koop-Spiele einfach haben. Den Look, ich finde ihn cool. Ob er jetzt passend für Horizon ist, kann man jetzt mal so dahinstellen, weil es ja schon sehr seinen eigenen Look hat. Ja, sonst ist es schwer zu sagen, wie sich es anfühlt am Ende. Ich vertraue bei Guerrilla, dass das Gameplay doch immer cool ist.
Ja.
Die Frage, es wird halt, man muss jetzt sagen, es ist eines der Live-Service-Dinge, die Sonys große, wir stampfen alle Live-Service-Dinge ein, die kein Potenzial haben, Phase überstanden hat, scheinbar. Und spricht zumindest spontan für mich erstmal für zumindest ein gutes Grundgerüst. Ja, es ist so schwer. Sie haben wohl relativ viel gezeigt, was mich überrascht hat für so ein Reveal. Ich glaube, gerade weil der Look so anders ist, dass ja auch die Leute gleich mal ein bisschen zählen müssen, was das Spiel tatsächlich ist.
Ja.
Und auch sie sagen, sie machen weiter Singleplayer, sie machen jetzt nicht nur das.
Wir haben die Angst, gell? Marita, haben sie das Schiss davor.
Das war der erste Kommentar im Video, der erste Satz von ihnen, so, keine Sorge, wir machen doch Singleplayer, nicht nur Multiplayer. Aber es ist was anderes. Ich bin gespannt, was es wird. Werde es definitiv reinschauen. Ich habe mich mehr für die Playtests zumindest mal angemeldet, ob ich reinkomme. Die andere Frage. Ja, ich finde, es ist ein interessantes Ding. Ich glaube, es wird sich zeigen. Schwieriger Markt. Ich meine, wir hatten es ja gerade erst mit Highgard und Heldending. Und da sind Leute ja schon ein bisschen so gleich immer, kein Bock.
Ich glaube, es kommt dann aufs Gameplay wieder an. Ne? Es ist ja am Ende wieder.
Wieder Lupus.
Es soll ja so, es hat ja offenbar so Roguelike-ähnliche Elemente auch mit drin. Und ich finde, vor allem eine hohe Produktionsqualität, ne, mit viel Budget, ein Roguelike-Koop-Ding ist schon eine coole Sache. Also ich glaube, für alle, aber für manche Leute bestimmt, da zu sagen, da kannst du wirklich dann dieses Roguelike-Erlebnis halt wirklich mal in der Gruppe auch haben, quasi, und halt dann irgendwie Herausforderungen dann meistern und irgendwie, ja, cooles Zeug bekommen. Ja, ich kann es mir schon auch vorstellen, dass es gut wird. Ich bin mal gespannt, was dann noch zu sehen ist und wie sich halt am Ende spielt.
Mhm.
Genau, und dann kommen wir schon zum dritten und letzten News-Punkt. Das ist eigentlich ein bisschen schwieriger einzufangen. Nintendo hat eine Partner-Direct, also so ein Showcase gemacht, wo es aber nicht um eigene Nintendo-Spiele ging, sondern um Spiele von anderen Partnern. Und tatsächlich wurde nichts angekündigt. Das ist so ein bisschen die News. Es wurde halt ganz viel gezeigt, was jetzt kommt. Mhm. Wir hatten schon mal über Orbitals gesprochen, was ja auch so ein Koop ist. Space-Anime, 90er-Jahre, 80er-Jahre-Anime-Stil so ein bisschen. Das sieht immer noch fantastisch aus. Ich glaube, wenn man eine Switch hat und das nicht mitbekommen hat, am besten einfach mal reinschauen, was da so gezeigt wurde. Das kann ganz viel. Bethesda bringt Fallout, Indiana Jones und Oblivion auf die Switch 2. Hollow Knight hat jetzt eine Switch 2-Version. Final Fantasy VII Rebirth haben sie ein bisschen was gezeigt. Es wurde einfach so jetzt nicht das große Ding, muss man tatsächlich sagen, aber ein paar coole Sachen. Ich finde es cool, vor allem, dass einfach dass die Switch 2 jetzt so ein bisschen mehr zu dem großen Ganzen gehört als die Switch noch dazu. Bei der Switch war es schon immer so, boah, das kommt ja eh nicht für die Switch, keine Chance, dass das da kommt. Und dann höre ich dann Nintendo nur und jetzt ist so viel, okay, cool, immer mehr Spiele kann ich dann auch da spielen. Und ich finde sowas wie hier Oblivion oder hier Fallout 4, wenn das halt läuft, auf dem Handheld ist halt schon cool. irgendwo mit auf der Switch dann relativ entspannt ein bisschen in Fallout rumlaufen oder so. Ja, doch, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist echt so ein bisschen auch für mich die Direct gewesen. Nicht mehr dieses ganze, wir machen unser eigenes Ding, die Switch, die kommt nicht hinterher, das kommt alles nicht raus. Und so, okay, da ist tatsächlich gerade Third-Party-Support einfach viel da. Und auch bei Spielen, bei denen ich nicht gedacht hätte, dass sie kommen würden. Oder wird sich immer zeigen, wie sie laufen werden. Ja, aber so ein Indiana Jones hätte ich jetzt nicht gesagt ursprünglich, dass das ein Switch 2-Spiel wird. Genauso finde ich super interessant, dieses ganze Final Fantasy, weil das ja selbst auf einer PS5 schon so seine ganz rund lief es nicht. Deswegen bin ich mal echt gespannt, was sie vielleicht in der Zeit seitdem an der Optimierung noch gedreht haben. Weil ich habe zumindest mitgekriegt, dass das irgendwie schon direkt die physische Version irgendwie ausverkauft ist. Also Final Fantasy auf der Switch läuft. Final Fantasy 7 vor allem scheinbar genau die Zielgruppe, die darauf gewartet hat die ganze Zeit. Aber ja, deswegen bin ich deutlich auch gespannt einfach auf die nächsten Jahre der Switch, weil ja, vielleicht brauchen die Spiele 1-2 Jahre, bis sie kommen. Aber so, ja, wie du sagst, so ein Fallout auf dem Handheld, habe ich Bock drauf.
Ja, also, es sind halt immer mehr auch so ein bisschen, finde ich, diese Casual-Einsteiger-Konsole, die halt super convenient einfach ist. Ja. Die ist klein, die nimmt auch nicht so viel Platz weg irgendwie, du kannst die mitnehmen, du kannst Handheld und am Fernseher spielen. Und es ist halt für alle Leute, denen das halt wirklich nicht so wichtig ist, ne? Wir haben auch, keine Ahnung, klar, jetzt irgendwie einen neuen Shooter, so, der muss auch flüssig laufen, der soll dann am besten auch mindestens 60 FPS erreichen und so weiter. Und klar, ist es cool, in Ghost of Yotei, wie das aussieht auf der PS5, aber es gibt halt Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, Fallout 4 für relativ günstig auszuspielen, wo die Konsole eben nicht so teuer ist und alles und lange unterstützt wird, ist halt eine coole Sache, ne? Wenn das jetzt immer mehr Spiele gibt, so, ja, wieso nicht? Oder halt auch Leute, die halt Kinder haben, die halt sagen, okay, einerseits haben wir halt die ganzen Mario-Spiele und so weiter und Mario Kart, wo halt die Kinder spielen und am Abend zocke ich noch unter Resident Evil 9. Auf einer Konsole ist halt cool, dass das geht, so muss man schon auch sagen.
Wo du gerade auch Resident Evil 9 erwähnst, tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, Capcom hat ein paar Leute eingeladen, mal tatsächlich ihre Switch 2 Ports zu spielen, also Pragmata, Resident Evil. Und ich weiß nicht, ob sie noch die anderen alten Resident Evil, die ja auch jetzt noch in einer nativen Version kommen, weil die Switch-Version waren ja so eine Cloud-Version, die wohl auch alle erstaunlich gut laufen sollen. Also Capcom schafft es auch gut, scheinbar für die zu optimieren. Deswegen, wenn man eine Switch 2 hat und sich auf Resident Evil 9 freut, was der erste Eindruck war, kann man sich auch weiterhin darauf freuen, das auf der zu spielen.
Ja, Capcom sowieso. Gut, aktuell haben wir schon ein Gespräch, das machen irgendwie, das ging ja von Ubisoft. Na gut, dann haben wir die News abgehakt. Waren ein paar coole Sachen dabei, jetzt im Vergleich zu den letzten Wochen auch. Mhm. Aber dann wollen wir mal zum nächsten Thema weitergehen.
Genau, nämlich die Videospielverfilmung. Und wir wollen mal starten, bevor wir zu Fallout kommen, dem, ich sag mal, heißen Thema gerade, was aktuell die Videospielverfilmung angeht. Nachdem wir noch nie drüber gesprochen haben, so ein bisschen mal die Historie der Videospielverfilmung. Was hat uns denn hierhin getrieben? Welche Hochs und vor allem Tiefs hatten wir über die Jahrzehnte? Und ich würde diesmal mit einer Frage an dich starten. Lass dich kurz einen Schluck hier nehmen noch.
Okay.
Nämlich, was denkst du denn, ist die allererste Videospielverfilmung, die es jemals gab?
Die allererste Videospielverfilmung. Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, irgendein Fighting Game irgendwann in den 90ern oder sowas. Ich kann dir nicht sagen, welches, aber irgendwie habe ich das Gefühl.
Bisschen daneben ist die dritte tatsächlich Videospielverfilmung große, die es gab. Angefangen hat es tatsächlich in den 80ern. Ein Jahr, nachdem das Original rauskam, gab es nämlich einen Super Mario Brothers Anime-Film in Japan. Super Mario Bros. The Great Mission to Rescue Princess Peach. Der geht eine Stunde und eine Minute. Kann man sich auch auf YouTube tatsächlich anschauen. Ich habe es noch nicht gemacht. Aber wohl schon relativ viele Elemente, die irgendwie Mario-Lore wurden über die Jahrzehnte, sind da drin gesteckt. Wenn man aber jetzt sagt, okay, das ist jetzt so ein Anime, das war irgendwie vielleicht so ein Promotion-Ding, gab es dann, also das war jetzt 83, den nächsten Super Mario-Film. Und da hatte ich erst gedacht, dass du den vielleicht nennst, nämlich den Super Mario Brothers Hollywood-Film.
Ah, ja, klar. Ja, ich erinnere mich. Also an Bilder davon gesehen zu haben, nicht den Film.
Ich habe ihn tatsächlich vor einigen Jahren mal gesehen. Mhm. In den schlechtesten Film aller Zeiten, wer das nicht kennt, auf Tele 5. Ist, so wie ich es im Kopf habe und rausgelesen habe aus den Sachen, die ich da recherchiert habe, ein Flop gewesen für das Geld, das sie reingesteckt haben. Auch eine ziemliche Horrorstory, was die Produktion angeht. Und hat halt auch nicht viel mit Mario zu tun. Außer, dass die Hauptcharaktere Mario und Luigi Mario mitspielen. Und natürlich ein Peach und irgendwie ein Bowser. Aber alles natürlich in der realen Welt. Und dann ist das Königreich eine dystopische Zukunft, was damals so das Ding war. Wow. Ist, glaube ich, wenn man sich es heute anschaut, ein lustiger irgendwie Teil der Filmhistorie, weil es einfach so weird und so an Mario vorbei ist. Das ist aber auch, glaube ich, einfach so ein bisschen Kult geworden ist. Dann kommen wir aber tatsächlich zum, wo du gesagt hast, Fighting Game. 1994 hatten wir nämlich den Street Fighter Movie.
Ja, Street Fighter. Ich weiß nicht sicher, Mortal Kombat Street Fighter, ja.
Mit, ich glaube, hier Jean-Claude Van Damme, Kaido.
Genau, ja.
Ich glaube, der hat auch mittlerweile so ein bisschen so einen Platz in Fanherzen, weil er auch einfach so trashig ist und ja, irgendwie ein bisschen albern. Aber ich habe nicht gesehen, ist auch, glaube ich, so in die Riege wieder, wir sind, Videospiele sind für Kinder, wir machen jetzt hier einen irgendwie ernsten Film, wir passen das alles an, weil wir können nicht einfach hier die Street Fighter Story nehmen. Hollywood und Film ist erwachsener und dann kommt halt trotzdem nichts richtig Gutes raus. Dann haben wir noch hier im gleichen Jahr noch einen Street Fighter 2 Animated Movie gehabt. Double Dragon, was auch ja so ein Beat'em Up war. Dann der andere große ein Jahr später Mortal Kombat. Ich glaube, den auch viele so einen Kultfilm hatten. Auch nie gesehen. Ich auch nur aus YouTube-Videos und Clips. Ja, und das war die Geschichte so der Videospielfilme in den 90ern. Wir haben Super Mario und Fighting Games und alle irgendwie so ein bisschen dystopisch. Irgendwie war das der Trend damals. Alle nicht wirklich gut, aber irgendwie alle kultig geworden über die letzten Jahrzehnte, warum auch immer. Dann kommen wir aber so ein bisschen in, ich will jetzt nicht den Boom nennen, weil die Filme nicht gut waren, was ich hier so ein bisschen lese, die 2000er. Gab's, ich will die vorab nehmen, bevor wir über die zwei großen Regisseure reden, die die Zeit geprägt haben für Videospielverfilmungen. es gab die Lara Croft-Filme mit Angelina Jolie.
Ja,
auch lange nicht mehr gesehen. Ich erinnere mich, dass zumindest ich die relativ spaßig damals fand. Also Lara Croft Tomb Raider und ich weiß nicht, ob Lara Croft Tomb Raider Die Wiege des Lebens komplett so hieß mit zwei Doppelpunkten. Beide unterhaltsame Filme Anfang der 2000er, wirklich 2001, 2003. Und einfach mal erwähnt, weil ich das immer so einen lustigen Funfact finde und ich weiß nicht, wie viele sich noch an den erinnern. 2001 gab es Final Fantasy The Spirits Within. Sagt ihr das was?
Nee.
Noch nie gehört? Tatsächlich. Nee,
ich kenne von Final Fantasy 7 auch nochmal so ein Film.
Ja,
ne?
Genau. Advent Children, der kann
2005, genau, ja,
der auch relativ, glaube ich, erfolgreich ist.
Ja,
Final Fantasy is The Spirits Within war der Versuch von Square Enix, groß jetzt Final Fantasy als Kinoserie. Es war ein CG-Film, rein CG, ihre Stärke. Ein todlangweiliger Film. Ich habe den einmal in meinem Leben gesehen. Hat es auch wie halt Final Fantasy, seine eigene Story, eigene Welt. Mit Charakteren, die einfach so todlangweilig sind. Die haben aber Unmengen an Geld damals reingesteckt, dass ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass fast Square Enix in den Ruin getrieben hat, dieser Film. Und einfach auch, weil es eine lustige Idee war, vor allem zu Zeiten, wo so KI-Schauspieler, der Hauptcharakter, den es damals gab, das war sie hieß Aki. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die Rolle vom, weil das Ding ist nämlich, sie wollten sie zu einer virtuellen Schauspielerin machen. Sie hatten diesen CG-Charakter.
Mein Gott.
Und die Idee war
Zeit voraus einfach.
Zeit voraus, wirklich. Und haben gesagt, okay, wir haben die jetzt für diesen Film und die spielt jetzt hier quasi diese Rolle. Aber die ist eine virtuelle Schauspielerin. Das heißt, wir promoten die wie eine Schauspielerin, damit die in anderen Filmen quasi andere Rollen spielt. Wilder Gedanke, deswegen will ich den mal erwähnen, weil das einfach so ein weirder Zeitpunkt, glaube ich, in der Geschichte von Square war, der halt auch die, glaube ich, wirklich fast in die Insolvenz getrieben hätte damals. Und dann haben sie erstmal sein lassen, bis sie halt Final Fantasy 7 gesagt haben, das macht bestimmt Geld und da hauen wir einen Film raus. Aber es ist so ein wirklich weirder Zeitpunkt, glaube ich, in der Geschichte von Final Fantasy und Square gewesen, die auch totgeschwiegen wird, also keiner redet drüber, außer du hast es mal in einem YouTube-Video gesehen. So, aber jetzt kommen wir zu den beiden großen Namen. Weil es gab in den 2000ern auch viele andere Filme, kurz erwähnt, es gab ein Doom 2005, Dead or Alive, Silent Hill, Hitman, Max Payne, alles Versuche, mal was zu starten, alle gefloppt, bis auf Silent Hill, der immer wieder mal kommt, aber ich glaube immer schlechter, nehme ich die beiden Namen und fangen wir mal mit der einen großen Reihe an, die auch diesen Monat ihr Spiele-Comeback feiert, Paul W.S. Anderson und Resident Evil. Die große Franchise, die auch irgendwie nicht sterben wollte, über die wirklich lange Zeit, 14 Jahre gegen dieses Franchise im Kino. gestartet mit 2002 Resident Evil mit seiner, ich weiß nicht, ob sie damals schon verheiratet waren, Mila Jovovich, die in einem seiner Filme mitspielt. Damals, glaube ich, noch relativ unterhaltsam, habe ich es in Erinnerung, so halb Horror, halb campy Actionfilm. Und dann wurde es irgendwann einfach nur noch abstruser mit jedem Teil. Dann hatten wir Apocalypse Extinction, die drei habe ich gesehen. Also der zweite spielt dann in Raccoon City.
Ja, richtig.
Dann hat es angefangen, wir hauen Charaktere aus den Spielen rein, die die Leute vom Namen kennen. Aber eigentlich ist die Alice die Hauptperson. Extinction war dann irgendwie Las Vegas, Wüste, das weiß ich noch. Und dann gab es Afterlife, den ich eventuell gesehen habe, Retribution und in 2016, also vor gut 10 Jahren, Resident Evil, The Final Chapter. Damit ist es zu Ende gegangen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich die waren. Scheinbar erfolgreich genug, um insgesamt 6 Filme davon zu machen. Sie haben relativ wenig mit Resident Evil zu tun. Ich glaube, kein Resident Evil-Fan mag die auch wirklich.
Da ist auch nicht viel dran zu mögen irgendwie. Ich finde, einfach keine besonders guten Filme.
Nee. Und?
Aber halt schon ein bisschen iconic auch tatsächlich.
Sie sind iconic, das ist das Weirde dran. Also zumindest die ich glaube, die ersten drei, also weil vor allem ein paar Teile haben es auch in die Spiele geschafft, dieser Lasertunnel, den es im ersten Resident Evil gibt, falls jemand die Szene nicht kennt, kommt dann so Laser durch und dann wird einer einfach im Würfel zerschnitten irgendwie. Der hat es ja dann auch irgendwie, glaube ich, in Resident Evil 4 nämlich reingeschafft. Mhm. Also so ein paar Elemente waren dann so iconic, dass sie gesagt haben, das klauen wir uns für die Spiele. Aber ja, ich glaube, die wurden einmal abstruser, immer so weirder von den Fanservice-Sachen. Und wirklich, also 14 Jahre hat dieses Franchise, das ist so irritierend, weil ich hätte schwören können, der 2010, der Afterlife wäre der letzte gewesen. War sie aber nicht. Aber er hat noch einen weiteren Versuch gestartet in die Videospielverfilmungen, nämlich 2020 mit wieder Mila Jovovich, seiner Frau, Monster Hunter. Erinnerst du dich, dass es den gab?
Nein, der war gerade bis eben einfach weg. Den hatte ich einfach nicht im Kopf.
Das ist nämlich das.
Den habe ich auch nie gesehen, krass.
Ich auch nicht. Es war aber auch so ein weirdes Ding mit, das amerikanische Militär wird in eine andere Welt gezogen. Immer
so blöde Geschichten denken die sich aus drum. Mein Gott.
Das ist auch tatsächlich relativ viele Videospielverfilmungen, auch wenn wir in die aktuelle Zeit kommen, sind irgendwie noch dieses weirde, wir können nicht einfach die Welt nehmen. Nein, da muss jemand entweder aus dieser Welt in unsere oder von uns jemand in ihre Welt, quasi als Fish out of water, damit alles erklärt werden kann. Aber ja, ich glaube, der ist auch riesig gefloppt. Kein Fan hat nach dem geschrien, wollte den sehen. Seitdem kam auch nichts mehr so in die Videospielverfilmung-Richtung von ihm. Vielleicht haben sie es mal dann sein lassen. Oder wie man dann kommt, die Lizenzen wurden einfach zu beliebt tatsächlich, dass er nicht günstig noch irgendwelche mal abgreifen konnte. Ja. Weil man muss jetzt sagen, wenn wir zur nächsten Person kommen, Videospiellizenzen waren, glaube ich, damals so billig für Filme zu kriegen. Da hat keiner irgendwie gesagt, cool, da will jemand die Rechte uns Geld geben, geben wir ihm. Weil nämlich aus, ich glaube, Deutschland einfach, muss es eigentlich sein, Uwe Boll. Ein Name, der, wer sich mit Videospielverfilmung auskennt, bekannt berüchtigt ist, würde ich mal sagen. Der Mann, der mit, glaube ich, die schlechtesten Videospielverfilmung aller Zeiten gemacht hat, jetzt zwar auch nicht für die riesen Namen, aber er hatte gestartet 2003 mit House of the Dead, 2005 Alone in the Dark, 2006 Blood Rain, 2007, ich habe noch nie von Dungeon Siege gehört, bis ich diese Liste, In the Name of the King, a Dungeon Siege Tale mit Jason Statham zum Beispiel, 2007 Postal, falls du dich noch an diese Reihe erinnerst, eine, soll man sagen, sehr auch.
Das für die nischigsten Sachen auch ausgenommen.
Die nischigsten Sachen, bis auf den nächsten gleich. Far Cry 2008.
Far Cry, ja, hier
mit Til Schweiger.
Ja.
Das
der war auch so schlecht. Ich habe da nur gesehen? Mal, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz gesehen. Das war diese Zeit, wo es Premiere noch gab auch. Da lief dann immer so, keine Ahnung, Premiere Cinema oder sowas. Mein Papa hatte das wegen dem Sport halt eigentlich vor allem. Da liefen halt den ganzen Tag irgendwelche Filme. Und da lief der mal. Und dann habe ich mal, ich glaube, ich habe Licht nur reingesäppt so ungefähr. Der war so schrottig, der war so schlecht.
Ja, und er hat dann noch bis, glaube ich, 2014 noch ein paar Sequels gemacht zu Blood Rain vor allem und diesem Dungeon Siege-Ding. Und ich dann herausgefunden habe, er hat es vor allem gemacht, weil es so ein Steuerrecht in Deutschland gab, wo er relativ viel absetzen konnte und dann automatisch gefühlt Gewinn gemacht hat mit diesen Filmen.
Ah, okay.
Nicht schlecht. Und als es dann geschlossen wurde, hat er scheinbar aufgehört. Damit ist auch kein sympathischer Typ, ist auch ein bisschen Arsch, will ich kurz mal sagen, wie ich gehört habe. Der ist sehr auf Krawall gebürstet und nimmt keine Kritik hin. Was ein bisschen wild ist, wenn du so richtig Trash-Filme machst, dann sollte man ein bisschen dafür bereit sein. Nur mal aus Interesse, was denkst du eigentlich, ist der IMDb Average von seinen Videospielverfilmungen? Den habe ich nämlich mir extra auch rausgerechnet. aus Interesse.
Boah, das ist echt, ich bin so schwierig, ist so schlecht, wenn es darum geht zu schätzen.
Es geht von 1 bis 10.
Von 1 bis 10, gell? So 4,6.
Du bist weit drüber, 3,1.
3,1, ah, da bin ich zu gut gewesen. Ich glaube, finde aber die Filme, diese Auswahl, das liest sich auch ein bisschen, es gibt da manchmal jetzt so Klassiker-Collection, weißt du, so Retro-Arcade-Collection, und immer so die besten Hits der 80er Arcade, und du hast noch nie ein Spiel davon gehört, aber alle klicken so wieder so Dungeon Seed oder so. Ja, okay, ihr habt dann irgendwie, keine Ahnung, immer so, ja, okay.
Ja, das sind auch alles wirklich jetzt Far Cry, vielleicht noch ein größerer Name. Ja, also, ja. Das kennt man auch noch vielleicht aus Arcade-Zeiten. Alone in the Dark, auch Postal, ist einfach nicht mehr zeitaktuell. Das ist so auf Kontroverse gebürstet gewesen, dieses Spiel und auch der Film, dass das einfach nicht geht. Aber es ist trotzdem leider Gottes ein wichtiger Teil der Videospielhistorie. Uwe Boll, ein Landesmann, der nicht gerade die beste Fahne hochgehalten hat für diese Filme. Kommen an die 2010er, die sind ein bisschen zwar von der Qualität besser, aber irgendwie dann nicht mehr ganz so interessant, weil dann haben die aufgehört, irgendwann ihre Filme zu machen. Der größte, glaube ich, Versuch, den es mal gab, so ein bisschen, und es gab viele. Ich hatte den auch wieder fast vergessen. 2010, Disney, Prince of Persia, tatsächlich.
Ah ja, mit Ben Kingsley und
Jake Gyllenhaal,
ja.
Ich erinnere mich, dass ich den okay fand damals.
Wie hieß denn nochmal die Hauptdarstellerin?
Ah, boah, ich kenne ihr Gesicht, ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Die taucht immer mal wieder auf und ich so, die kenne ich.
Ja.
Namen, weiß ich nicht. Ist auch damals kein Flop gewesen. Der war
auch nicht so schlecht eigentlich.
Der war in Ordnung, aber scheinbar nicht halt erfolgreich genug dafür.
Also dieses Abenteuerkino so ein bisschen.
Ja.
Das hat halt funktioniert, das war halt auch die Zeit, ne? So Flucht der Karibik und so, da gab es ja viele so Filme, die halt irgendwie coole Abenteuer in irgendeinem historischen, quasi historischen Kontext, irgendwie mit coolen Kostümen und Setpieces so. Da hat er ganz gut reingepasst.
Ja, ist tatsächlich auch von Jerry Bruckheimer, der die Flucht der Karibik-Filme gemacht hat, produziert worden.
Ach so.
Also, oder ich weiß nicht, sogar Regie. Aber ja, war ein okayer Versuch, aber ich weiß nicht, ob er wie viel er vom Budget reingekriegt hat. Er ist zumindest nicht im Minus gelandet. Mhm. Dann haben wir noch, den Fact fand ich interessant, weil ich das dann zum ersten Mal gehört habe, den Ratchet & Clank-Film, den gab es 2016. Da gab es ja auch gleichzeitig nochmal das Remake sozusagen vom ersten. Der ist aber ziemlich gefloppt damals. Deswegen wurde, und das hatte ich tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, das gleiche Studio wollte einen Sly Cooper-Film machen. Und der wurde eingespielt.
Willkommen deswegen.
Genau, deswegen. Das ist leider so in die Hose gegangen, komischerweise. Gut, da hatten sie vielleicht zu viel Geld und gehofft, dass Ratchet & Clank ein großer Name ist. Ich weiß es nicht. Aber im gleichen Jahr hatten wir den Warcraft-Film, den man vielleicht auch schon wieder vergessen hat, der damals aber ein relativ großes Ding war. Mhm. Erfolgreich, und ich habe ihn auch ganz gut in Erinnerung. Als Nicht-Warcraft-Spieler zumindest. Ich weiß nicht, wie sie für Warcraft-Spieler war. Aber auch nicht weitergemacht worden. Vielleicht haben sie gesagt, es lohnt sich nicht. Und weiß man auch immer nicht, ob das ein bisschen Marketing war, um Leute in die Spiele zu kriegen. Und das hat nicht so funktioniert, wie man es gedacht hatte. Auch 2016, der Assassin's Creed-Film mit Michael Fassbender. Ich habe ihn nie gesehen, obwohl ich mich davor sehr darauf gefreut habe, weil das gleiche Team hinter Macbeth war, den ich sehr fantastisch damals fand. War dann aber, vielleicht durften sie Macbeth machen, weil sie Assassin's Creed gemacht haben. So ein bisschen, ihr kriegt noch ein Geld für euer Projekt. Ich weiß es nicht. Ich habe nur gehört, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass der sau langweilig sein soll.
Ich habe mal ein bisschen was gesehen und ich erinnere mich nur daran, dass es dann wirklich, vielleicht habe ich auch den ganzen Film gesehen und fand ihn einfach sehr langweilig. Ich habe da ein bisschen was gesehen, ich fand irgendwie, da hat ja auch irgendwie diese tolle Geschichte halt gefehlt, die halt es so ausmacht, dass man irgendwie in einer Epoche ist. Das war ja irgendwie so viel mit modern und dann so ein bisschen irgendwie, aber halt nicht so dieses, ja, nehmt euch eine Zeit raus, erzählt eine coole Geschichte so. Haben sie nicht geschafft.
Ich glaube, das Prinzip, so ein bisschen, was damals alle kritisiert haben, die Gegenwart-Story ist ein bisschen öde.
Ja.
Wir wollen nur die Vergangenheit. Ich glaube, da war es auch so irgendwie 2/3 Gegenwart, 1/3 irgendwie
Vergangenheit. Ja.
Und haben halt promoted ganz viel hier irgendwie Spanien, in, ich weiß nicht, was es war oder so. Aber das waren alle so ein bisschen Flops. 2018 gab es noch einen Tomb Raider-Film.
Ach ja, stimmt.
Mit, ich weiß nicht mal, Wakanda,
genau.
Die auch aus In Ex Machina mitgespielt hat. Nie gesehen. Weiß nicht, wie gut er, ich glaube, der war auch okay. Aber kam auch nichts mehr. Aber dann kommen wir so ein bisschen in die Phase, weswegen wir gerade sind.
Die Neuzeit.
Und die beginnt tatsächlich mit einem Film 2016 auch schon. Von einem Mobile Game, Angry Birds.
Ah, ja klar.
überrascht dann irgendwie nicht, wenn man es wieder hört, weil nämlich genau die Generation, ich glaube, die unsere war, die mit Angry Birds irgendwie groß geworden ist auf ihrem Handy damals, das zu spielen, gab es dann den Film, der auch, ich habe den nicht gesehen, sehr, also für Kinderfilme gut gewesen sein soll, hat auch 2019 Sequel gebracht und war auch bis, ich würde jetzt mal tippen, den Super Mario Film oder so, der Videospielfilm, der am meisten Geld eingespielt hat. Und da, glaube ich, haben es dann so Leute gemerkt, so, warte mal, Videospielfilme können Geld machen und viel Geld machen. Und dann geht so ein bisschen die Erfolgsstory los, so wirklich mit einer, die eigentlich gar nicht so groß angefangen hat. Wer sich erinnert, der Sonic-Film, als der angekündigt wurde, hatte Sonic ein furchtbares Design. Es gab einen riesen Aufschrei im Internet. Sie haben gesagt, oh Gott, wir verschieben den Film und überarbeiten komplettes Design. Hat funktioniert und ist auch mit einer der erfolgreichsten Videospielfilme geworden, hat auch zwei Sequels gebracht, das ist natürlich mittlerweile. Ich glaube, du hast 1 und 3 gesehen.
Ich habe 1 und 2 gesehen und 3 nicht, leider. Was heißt leider? Ich weiß, also 1 fand ich ganz unterhaltsam, 2 fand ich dann schon ein bisschen, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt, zu blöd. Das klingt, das ist halt einfach schon auch für ein jüngeres Publikum gedacht, was auch in Ordnung ist. Aber der hatte dann so ein paar Witze, die einfach, ja, ne, wurde halt dann so, ja, okay.
Naja, ich finde es immer schwierig, weil wenn man sagt, so, ja, es ist ein Kinderfilm, aber wenn du Sonic machst jetzt,
ja, eben,
stehen nicht in der Spiel-Ding, gerade wie Mario so präsent ist, das ist auch für die älteren Leute, die mit Sonic groß geworden sind.
Da geht es aber auch ein bisschen um, glaube ich, halt neue Leute dafür zu begeistern.
Ja.
Auch. Ja, ist ein bisschen beides.
Es ist immer lustig, weil ich glaube, Sonic ist mittlerweile einfach erfolgreicher im Kino als in den Spielen.
Alles von Sonic ist erfolgreicher als die Spiele, glaube ich. Weiß ja, auch alles so besser irgendwie und cooler als die Spiele.
Dann haben wir so ein bisschen das Comeback von Mortal Kombat. Das hatte 2021 einen Film, der auch ganz gut war. Ich habe den gesehen, war ein unterhaltsames Ding. Da soll auch ein Sequel irgendwann, ich glaube, dieses Jahr jetzt kommen endlich mal. Aber ich glaube, die beiden großen, die es dann gab 2023. Zum einen Five Nights at Freddy's war riesen erfolgreich. Glaube ich, kein so guter Film. Da gibt es auch mittlerweile ein Sequel. Aber da sind wir auch wieder, alle haben es gespielt, alle haben es damals auf irgendwie Twitch gesehen, wie Leute es gespielt haben, kommt ins Kino, die Generation ist da reingerannt. Da war ich dann schon zu alt, glaube ich, dafür, weil Five Nights at Freddy's ist an mir vorbei. Mhm. Aber was natürlich nicht an mir vorbei ist, der Super Mario Film. Der dritte Anlauf quasi mit Hollywood, mit vielen großen Namen, mit Chris Pratt, Keegan, Anya Taylor-Joy.
Jack Black natürlich.
Jack Black, wilder Cast, ich erinnere mich, als Chris Pratt als Mario angekündigt wurde, was für ein Meme das einfach war, dass der jetzt einfach alles spricht, aber keiner hätte es, finde ich, glaube ich, gedacht, das war einfach ein wirklich unterhaltsamer
Animationsfilm,
der klar auch Fanservice hat für Super Mario, aber nie, ich meine, es ist Super Mario, das ist jetzt nicht so, wow, das haben sie jetzt irgendwie reingequetscht. Ja, es hat sich einfach, so hast dich angefühlt, als bist du in der Welt von Super Mario. Ich glaube, das wollten die Leute haben. Die Charaktere waren sympathisch. Sah richtig gut aus einfach. Und ist einfach ein unterhaltsamer 90 Minuten.
Sehr selbstreferenziell einfach. Ne? Die ganze Zeit immer wieder auch Anspielungen so ein bisschen darauf. Du kennst halt Mario und so, die klassischen Jobs. Ja.
Aber muss man sagen, das wollen. Also, wenn du es gut machst, wollen die Leute auch sowas. Die wollen jetzt nicht was komplett anderes. Du willst, Leonardo DiCaprio-Meme. All this Once Upon a Time in Hollywood. Das wollen die Leute haben. Kommt jetzt auch dieses Jahr das Sequel.
Toll, halt, ja.
Tatsächlich auch, glaube ich, im Sommer, Mai, April. Ich weiß nicht genau. Ist, glaube ich, auch jetzt, wenn ich jetzt mich nicht irre, der erfolgreichste Videospiel.
Ziemlich sicher, ja.
Außer
der nächste Jack Black Film.
Der nächste Jack Black Film. Ach, Minecraft. Den wollte ich fast gar nicht erwähnen.
Ja. Muss man aber, glaube ich, rein popkulturär.
Popkultur. Von der Popkultur her.
Sagen wir es mal. Mein Gott.
Okay. Ja, ist es einfach ein Riesending gewesen.
Ja.
Ich bin raus gewesen. Ich war nie der große Minecraft-Fan. Ich habe Chicken Jockey nicht verstanden, was das soll. und wir taten eher die Kinos leid.
Das Drumherum war halt wirklich ein bisschen unangenehm, ja.
Ja, aber es ist ja, wie du sagst, tatsächlich, also wenn man jetzt im Animationsbereich, ist es Super Mario, wie weit du jetzt Minecraft als Live-Action bezeichnen kannst, nur weil da ein paar Leute rumlaufen, aber auch wieder Menschen aus der echten Welt werden in eine andere teleportiert.
Ja. Bei Sonic ist es ja andersrum, theoretisch. Sonic wird in unsere Welt quasi.
Und Super Mario, muss man genau nehmen, Super Mario wird auch in das Mushroom Kingdom teleportiert, also es ist immer noch ein Staple irgendwie des Genres, so gefühlt. Ja, Riesen. Ich glaube, der hat auch über 1 Milliarde. Ich weiß nicht, ob schon ein Sequel angekündigt ist. Wenn nicht, ist es definitiv in Arbeit, so viel Geld, wie der gemacht hat. Ich freue mich für alle, die ihn mit dem Spaß hatten. Ich weiß nicht, wie gut er ist. Mich hat es auch nie gereizt, den irgendwie zu sehen.
Er ist halt auch ein Ausdruck von, da können wir dann gleich ein bisschen drüber sprechen, von der neuen Welle an Videospielfilmen, habe ich den Eindruck. Aber
ja, es ist was Erfolgreiches, gibt, ob es Sinn macht oder nicht, irgendwie einen Film dazu. Und dann gab es auch noch in den 2020ern, die sind jetzt aber Flops, die passen jetzt nicht in die Erfolgsstory, eher Uncharted. 2022 hatten wir auch schon mal, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen. Kam mit Tom Holland, Sequel geteased. Ich glaube, sie haben sehr schnell sein lassen. Der ist nicht so hammer gelaufen. Und ich glaube, der größte Flop, Borderlands, das 2024 kam.
Ja, klar.
Dass schon jeder kommen hat sehen, dass das ein Flop wird. Und es war ein Flop, sondergleichen. Aber es gibt nicht nur das Kino. In den letzten Jahren gab es natürlich auch vor allem Streaming. Fernsehen kann man ja fast nicht mehr sagen. Screen zu Hause. Angefangen tatsächlich mit dem, was ich schon mal erwähnt habe, 2017 Castlevania auf Netflix. Großartige Adaption, kann ich jedem empfehlen. 3 Staffeln Original, 2 jetzt vom Spin-off. Brutal, erwachsen, aber einfach eine richtig gute Serie. Ebenfalls auf Netflix hatten wir Arcane, League of Legends Adaption. Auch erste Staffel großartig, zweite sehr gut, mit ein paar mehr Schwächen. 2022 hatten wir Cyberpunk Edgerunners, auch super. 2023 The Last of Us, super erste Staffel, nächste gute zweite Staffel. Halo hatten wir, habe ich auch schon wieder komplett verdrängt.
Ja, ich auch.
Von Paramount, da gab es auch noch 2 Staffeln, dann haben sie es gecancelt. Und jetzt kommen wir zu dem, worüber wir jetzt gleich quatschen, nämlich dem Punkt, an dem wir jetzt sind und einer der großen Videospielserien, die wir haben. Nämlich 2024 kam die erste Staffel und jetzt gerade eben die zweite Staffel zu Ende gegangen, von Fallout raus. Nur kurz nochmal als Feedback, kommt der Arbeitstalk hier raus. Kontext, Fallout, eine RPG-Reihe, die mittlerweile bei Bethesda liegt, lag ja nicht immer bei Bethesda, sondern erst seit dem 3. Teil. Gibt es mittlerweile, jetzt lass mich liegen, sind es 5 Teile mit New Vegas. Hauptteile zumindest, ich weiß nicht, ob es noch Spin-offs gibt. Eben Fallout 1, 2, 3, 4 und 6 Spielen, New Vegas und 76, das MMO, spielt in einer postapokalyptischen Welt in den USA nach einem Nuklearkrieg in einer Welt, die so ein bisschen Retro-Science-Fiction, das heißt so 50s-Vibes, aber halt mit irgendwie Robotern und allem. Und spielt eben, ich glaube, irgendwie 2270, irgendwie sowas, je nachdem, wo du in welchem Spiel bist. Eben lang nach dem Fallout, nach dem Atomkrieg.
2077 soll dieser Krieg sein und dann knapp 200 Jahre später ist dann die Fallout-Welt mehr oder weniger.
Wo die Leute so nach und nach aus ihren Walls kommen, in denen quasi Leute reingesteckt wurden damals, die eher reichen, die sich das leisten konnten, von Vault Tech. Und ich glaube, das ist kein großer Spoiler, das waren alles so ein bisschen Experiment-Walls, wo sie so soziale Experimente gemacht haben, die halt entweder länger oder kürzer liefen und immer auch ein bisschen was anderes hatten, genau. Und das ist so ein bisschen die Welt, die seit eben diesem ersten Teil gebaut wird mit Fraktionen und so weiter. Bevor wir jetzt über die Serie reden, ganz kurz natürlich die Frage, hast du Fallout gespielt? Wie stehst du zur Fallout-Reihe? Hast du da irgendwie viel Kontakt sozusagen gehabt bisher?
Es hält sich in Grenzen tatsächlich. Ich habe Fallout 4 gespielt, ich habe Fallout 76 ein bisschen gespielt. Ich habe mich aber immer wieder mit Fallout auseinandergesetzt. Ich war halt irgendwie, ich glaube, ein bisschen entweder zu jung oder es ist an mir vorbeigegangen, als halt 3 und New Vegas rauskamen. Deswegen habe ich damals nicht gespielt und jetzt ist es so, ich hoffe so sehr darauf, dass die zumindest von 3 erstmal quasi jetzt dieses Oblivion Remake einfach dasselbe machen mit 3 so. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen, weil ich muss halt sagen, ich habe die jetzt bespielt, aber ich finde das Coole, sieht man auch in der Serie, ist halt eigentlich bisher ist so dieses Kalifornien-Setting irgendwie, so dieses Hollywood, so ein bisschen dieses Tech-Ding so auch. Und das habe ich halt mich selber gespielt. Ich habe dann auch viel gelesen dazu, Sachen angeschaut, warum die halt so gut sind und so, aber habe sie halt leider selber nicht gespielt. Wie sieht es denn bei dir aus? Welche hast du denn gespielt? Welche Teile?
Ich habe, also die ersten beiden sind bei mir auch, sie sind einfach zu alt, das sind ja so noch top-down, isometrische RPGs aus den 90ern. Ich habe damals 3 gespielt, was ja in Washington spielt, mochte es damals schon ganz gern. War damals, also ich fand es cool, ich fand, da muss man ja auch immer sagen, die Vibes sind das, was Fallout einfach weit trägt auch. Diese Musik aus den 50er Jahren, die Atmosphäre. 4 habe ich ziemlich viel gespielt, als es rauskam. 76 auch ein bisschen jetzt nach der ersten Staffel, als die damals kam, ich dann einfach so, ich will mit Fallout spielen. Hab das ein bisschen, dann habe ich sie da auch sein lassen, weil es einfach, ja, ich bin nicht so der MMO-Typ und das ist dann am Ende 76. Genau, New Vegas habe ich nie gespielt, leider. Vor allem jetzt auch für die zweite Staffel habe ich richtig Bock drauf und ist auch, was viele sagen, mit das beste Fallout. Das ist ja tatsächlich nicht von Bethesda selber, sondern von Obsidian gemacht worden, die auch einfach eine relativ gute, sag ich mal, Karriere gemacht haben mit irgendwie Spielen und Sequels und Spin-Offs. Deswegen hoffe ich zum Beispiel von dem nämlich eher jetzt auch
New Vegas nochmal mehr als 3, ja.
So ein Remaster, Remake zu kriegen, einfach weil ich es vor allem auch noch nie erlebt habe. Aber auch nie der Hardcore-Fallout-Fan. Ich fand immer die Welt cool, ich habe immer gern irgendwie die Musik drin. Ich fand das halt so eine ikonische.
Ich liebe halt auch das Design, dieses retrofuturistische, dieses 50s ist eh so, da ist ja die Musik, wie du sagst, schon ziemlich cool. Die Designs von den Autos, von den Schildern, von den Robotern, das ist halt immer schon sehr cool, aber es ist halt auch alles kaputt in Fallout.
Ja, bei mir immer so ein bisschen so, ich finde eigentlich die Welt fast cooler, bevor sie zerstört wurde, als dann, wenn alles schon in Asche liegt. Das stimmt schon, aber es ist einfach tatsächlich, und ich frage mich, ob das der Gedankengang damals war, weil mich hat es schon überrascht, dass Fallout als Serie kommt. War auch so ein bisschen vorsichtig, optimistisch, weil ich eben nicht so der Hardcore-Fan, boah, geil, jetzt Fallout im Fernsehen oder bei Amazon, muss man ja sagen. Dann kam 2024 die erste Serie. Bevor ich sage, wie ich sie fand, man kann sich was denken, nachdem ich direkt in 76 reingesprungen bin danach, wie fandest du sie? Weil, dazu gesagt, ich habe sie 2024 gesehen, du hast sie quasi gerade eben erst vor jetzt, ich weiß nicht, ein, zwei Wochen sozusagen gesehen.
Genau, ich bin quasi ein Sünder. Ich bin ein Serienmuffel, so ein bisschen bei manchen Sachen in den letzten Jahren geworden, gerade bei so längeren Serien. Deswegen ist das erstmal an mir vorbei. Ich habe es jetzt eben auch, weil wir darüber sprechen wollten, weil die zweite Staffel kam, habe ich jetzt die erste Staffel quasi ganz frisch komplett nachgeholt. Und sie hat mir sehr gut gefallen. Das insgesamt kann man schon sagen. Wo fange ich denn am besten an? Also ich finde einfach so eine gute, hohe Produktionsqualität. Ich meine, man kennt es ja aus Last of Us jetzt schon auch ein bisschen, so dieses wirklich mit Budget, mit eigentlich Kinobudget mehr oder weniger eine Serie gemacht. Schauspielerisch tolle Leistung. Ich finde vor allem, wie heißt die Lucy spielt?
Ella Purnell.
Ella Purnell, genau. Fantastisch. Fantastisch so. Ich finde auch diesen Mix ganz lustig. Es gibt ja quasi, sie ist einmal die Hauptrolle, sie kommt aus einem Vault und geht quasi zum ersten Mal raus und trifft dann auf verschiedene Charaktere, unter anderem den Ghoul von, ich vergesse den Namen von den Leuten. Walton Goggins.
Walton, ja.
Genau. Der ja auch gerade so ein Revival so ein bisschen hat. Der spielt den Ghoul, der quasi die 200 Jahre außerhalb des Walls verbracht hat und die Welt bestens kennt. Und lustigerweise finde ich es eigentlich ganz cool, weil das so die beiden Charaktere, beide Fallout-Spieler mehr oder weniger sind. Ne? Siehst du quasi, du bist im ersten Mal in Fallout, du stolperst in diese Welt raus, so wie man das ist. So, ja, hier ganz frisch aus dem Vault und guter Dinge und alles ist furchtbar und alles ist nur schlimmer, als man denkt draußen.
Aber man ist trotzdem nett und will nur das Beste.
Und der Ghoul ist dann so ein bisschen Fallout, wenn du dann irgendwie 300 Stunden in dem Spiel hast und quasi alles schon beherrscht und du hast die beste Ausrüstung und jeder fürchtet und kennt dich so ungefähr. Das ist dann quasi er, der schon alles gesehen hat. Und das passt ganz gut, dieser Mix aus beidem. Einfach cool, viel Fanservice, selbst wenn man also jetzt nicht alles kennt. Ich denke, dann ist natürlich doch viel mehr drin. Aber selbst das, was man kennt, ist halt cool. Cool eingebaut auf eine Art und Weise, dass nicht zu viel erklärt wird, sondern viel gezeigt wird. Ja, ich habe wieder ein bisschen gemerkt, warum ich mag Filme immer lieber als Serien mittlerweile, muss ich ehrlich sagen. Also ich schaue gerne Comedy-Serien oder Sitcoms und sowas, die halt ein bisschen kürzer sind. So. Bei so Dramaserien ist mir oft das Ding, ich mag es bei Filmen die Erzählstruktur immer lieber. Du hast diesen einen Film, im besten Fall, der irgendwie einen Bogen hat und wo rauskommt irgendwie. Und bei einer Serie ist so, dann schaust du 8 Stunden die erste Staffel Fallout und irgendwie alles wird aufgebaut und dann wieder doch nicht und dann wieder doch nicht. Und allein die Geschichte von dem Ghoul, da gibt es dann eben auch immer wieder so seine Vorgeschichte von vor dem Krieg sozusagen, warum er jetzt da ist und wie es vorher war und so weiter. Und es ist so, natürlich interessiert mich das, aber man kriegt immer nur so Häppchen hingeworfen, man kriegt immer nur so ein bisschen was und jetzt kommen wir wieder zu dem, jetzt kommen wir wieder dazu und jetzt wird wieder das gezeigt irgendwie. Dann hast du eigentlich 4 Handlungsstränge, sag ich mal, gleichzeitig mehr oder weniger mit ihr, dem Ghoul. Dann gibt es noch den Maximus, der quasi auch so ein in so einer besonderen, in der Bruderschaft quasi drin ist. Das ist so eine besondere Fraktion in Fallout. Und dann gibt es noch den Bruder von Lucy, der in dem Vault drin ist noch. Und da so ein bisschen das hinterfragt vielleicht auch, was auch interessant ist. Aber das sind halt wieder vier Dinge über mehrere Folgen. Und war das mal so ein bisschen so, oh, ich hätte gerne jetzt, ja, es spielt natürlich immer damit, dass du wissen willst, wie es weitergeht. Aber dann erzählst du doch nicht. Und dann erst, oh, dann nächstes Jahr, wenn die nächste Staffel kommt, so, ah, oh, komm schon. Aber das ist jetzt zu viel Kritik. Ich finde es wirklich gut. Also ich finde es wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Ein paar sehr coole Szenen mit drin. Die, allein der Auftakt ist natürlich absolut grandios. Wenn quasi ja. Bomben fallen so. Sehr beeindruckende Szene. Aber auch darüber hinaus wirklich viel, viel was sehr cool ist.
Ja. Ja, kann ich auch nur eigentlich zustimmen. Ich bin auch nicht mittlerweile so der Fan von so langen Serien, einfach weil es auch so ein langes Commitment und du weißt immer nicht, bin ich enttäuscht nach 8 Stunden bei dem Ganzen. Aber wenn es eine gute Serie ist wie Fallout, dann packt die mich auch. Dann bin ich bereit, auch bei der zweiten Staffel zum Beispiel 4 Folgen am Stück durchzuschauen und kann fast alles unterschreiben. Ich finde die Hauptcharaktere, also eben Ella Purnell vor allem und Walton Goggins, der Ghoul, großartig. Beide auf ihre Art komplett anders. Vor allem der Ghoul wird immer mehr so auch einfach zum Liebling, zum zweiten Hauptcharakter auch. Vor allem eben, weil man ihm auch durch seine Geschichte so die Vergangenheit sieht. Und das ist auch, ich verstehe, dass es ein bisschen frustrierend ist, weil es wirklich sehr kleine Häppchen sind, die auch natürlich so gestreut sind, dass sie immer perfekt irgendwie einen Zusammenhang zur Gegenwart haben. Wo ich mich aber mittlerweile zum Beispiel auch in der zweiten Staffel, wenn wir dazu kommen, abgefunden haben, das ist halt das Mysterium bis zum Ende, wo quasi, weil man, wo man anfängt, man erlebt den Anfang mit ihm, mit seinem Charakter, mit Cooper Howard, wie er heißt, wie dann quasi dieser ganze Storybogen, der dann quasi weiter vorne wieder ansetzt, zurückkommt zu diesem Moment sozusagen. Und ich jetzt sagen muss, da kommen auch immer coole Mysterien und so, oh, jetzt erfährt man da und mehr über die Hintergründe der Welt vor allem auch. Und sie schaffen es, finde ich das aber auch immer ganz gut, obwohl so viele Stränge sind und es könnte sehr schnell sehr wirr werden mit wo es was passiert. Und ich muss auch gestehen, nachdem jetzt fast 1,5 Jahre oder 2 nach der ersten vergangen sind, ich musste erstmal wieder gucken, was eigentlich genau eben vor allem in der Vault passiert ist mit ihrem Bruder und so weiter. Aber großartige Schauspieler. Ich finde, die Fallout-Spieler hatten nie die großartigen Stories.
Ja.
Und jetzt erlebt man mal die Welt, finde ich, mit einer richtig coolen Story. Einfach und denkt, boah, sowas auch in Spielen ganz gern. Mal mit so einer Gruppe an Charakteren, die alle irgendwie liebenswert sind, aber auch irgendwie weird und ihre Schwächen haben. Aber auch einfach, wie sie diese Welt zum Leben bringen. Weil du sagst Production Values und ich finde, das darf man nicht unterstreichen, weil selbst ein Last of Us fühlt sich manchmal klein an. Du hast dann immer diese digitalen Backgrounds vor allem, die hatten wir auch. Ich habe bei Fallout das Gefühl, was man lange auch, finde ich, bei Filmen, ich hatte dieses, das fühlt sich alles echt an. Wenn die irgendwo rumlaufen durch die Wüste, dann ist das irgendwie, dann sind sie wirklich wahrscheinlich in der Wüste. Oder sie haben riesige Sets gebaut mit Straßenzügen, die Walls. Also dieses Production Value ist einfach, finde ich, perfekt. Ich habe da selten einen Moment, wo ich gesagt habe, oh, das fühlt sich jetzt billig oder nicht wie Fallout an, sondern egal was, egal welche Zeitzone, ob du nach oder vor dem Fallout bist, es fühlt sich einfach mal so dieses wertige ist vielleicht falsche Wort, aber einfach so greifbar an.
Ja, das also, haben sie wirklich gut gemacht, ja. Last of Us ist natürlich gefühlt ein bisschen einfacher, weil es halt realistischer ist. Du musst nicht so viel dazu erfinden, du brauchst jetzt keine Power-Rüstungen oder sowas, wo Leute rumlaufen, sondern alles ist runtergekommen so. Aber die sind halt, genau, die sehen halt trotzdem absolut fantastisch aus.
Ja,
es wäre viel einfacher, als wäre die Wahrscheinlichkeit, dass es schrottig aussieht, wäre viel höher gewesen bei Fallout. Mhm. Und das tut es nicht. Es sieht sehr, sehr cool aus.
Ja, vor allem die Rüstungen, die auch alle, weil ich jetzt auch sagen kann, oh, das sind jetzt große Rüstungen, die machst du CGI? Nee, das sind halt Leute, die in irgendwelchen Outfits durch die Gegend stampfen.
Ja.
Das sieht dann halt auch gleich schwer und langsam und einfach echt aus. Und das ist wirklich cool. Und ich bin auch ein Riesenfan der ersten Staffel. Man darf jetzt auch, wir verraten nicht groß über die Story, aber ich bin doch ein riesen Kyle MacLachlan, wie man es ausspricht, der ihren Vater spielt. Mhm. Riesenfan von ihm aus Twin Peaks und so weiter. Ich liebe es immer, ihn zu sehen. Und der darf wirklich auch viel mit seiner Rolle, finde ich, machen. Und das ist einfach, finde ich, so coole Storystränge. Und der hat auch mehr Schwerpunkt jetzt noch in der zweiten Staffel. Wo du einfach sagst, so, ich will bei jedem sehen, wie es irgendwie weitergeht und wie die Storys wieder zusammenführen und so weiter. Und natürlich die erste Staffel spielt, wie du sagst, schon so ein bisschen L.A. und alles. Jetzt geht's in der zweiten Staffel nach dem Namensgebenden vom Spiel und haben sich auch viele darauf gefreut, Las Vegas oder eben New Vegas.
Ja.
Mit natürlich neuen Fraktionen, die es da gibt, mit der Legion. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, soweit wie du jetzt bist.
Die habe ich jetzt noch nicht. Ich bin jetzt bei, ich glaube, 3 Folgen habe ich gesehen.
Okay.
In der zweiten Staffel, ja.
Die ganz cool sind und eben auch in Las Vegas, wo jetzt eben vor allem eben die Reise von allen Charakteren so ein bisschen sie in die Richtung, also von Lucy, vom Ghoul und von Maximus bringt. Mit eben auch noch weiter in den Storystrang vom Bruder und so weiter. Du hast jetzt eben 3 Folgen gesehen. Ich habe vor 2 Tagen jetzt quasi das Finale gesehen, die gesamte Staffel. Das sind 8 Folgen wieder. Dein erster Eindruck zur zweiten Staffel jetzt nach 3 Folgen. Hältst die Qualität, vor allem jetzt nachdem du es ja direkt aufeinander gesehen hast, von der ersten Staffel? Wird es aus deinen Augen irgendwie besser, schlechter? Oder fühlst du es einfach fließend von der Qualität bisher so an?
Ja, ich glaube, das trifft es am ehesten. Ich habe das Gefühl, es geht so weiter, wie es halt jetzt war. Es fehlt eben so ein bisschen dieser Wow-Effekt. Das ist aber ja oft so, wenn halt eine Folge, eine Serie ganz neu startet, dann ist halt oft der Anfang, oft so diese Dinge wird, ne, die erste Szene und auch dann die ersten Dinge im Vault. Das ist halt einfach cool zu sehen, ach, so sieht das aus, sie haben es echt so umgesetzt und so. Das fehlt so ein bisschen, aber man ist ja dann auch schon in der Welt drin.
Mhm.
Ja, ich hatte jetzt schon den Eindruck, bisher, das hält so die gebotene Qualität.
Mhm.
Ja. Was ist denn, würdest du sagen, ist es noch besser hinten raus oder eher, dass es ein bisschen abflaut?
Ich finde tatsächlich, und wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen immer schwer zu sagen im Vergleich zur ersten Staffel, weil es so lang her ist, dass ich nicht mehr alles genau im Kopf habe. Für mich wird es ja besser, weil tatsächlich, was du ja meinst, wir haben mal zu viele Storystränge. Ich finde, die zweite Hälfte schafft es ein bisschen besser, die alle nochmal miteinander zu verweben. Im Sinne auch, dass die Vergangenheitsstory wirklich, finde ich, nochmal ein bisschen cooler in die Gegenwart übergeht und so Mysterien eben entweder enthüllt werden, aufgemacht werden, die Welt auch ein bisschen mehr man jetzt erfährt, weil ich sage mal, das große Mysterium ist, wer ist eigentlich verantwortlich für den ganzen Fallout am Ende? Und da ein bisschen noch neue Sachen wieder aufgemacht werden. Ich finde auch die Story mit der Vergangenheit von Cooper, also dem Ghoul, nochmal besser jetzt zusammenpasst zur Gegenwart, wo du wirklich so, ah cool, das ist jetzt das und das. Weil davor ist es ja oft so einfach, du hast jetzt, um ihn zu verstehen als Charakter, so den Kontrast zu sehen, wie er früher war und wie 200 Jahre Wasteland einen verändern. Und jetzt du mehr so, wo er Charakterentwicklung durchmachst, siehst du, ah okay, er ist zwar auch wegen dem, also auf emotionaler Ebene, aber gleichzeitig hat das auch für die Story jetzt noch eine Relevanz, was ich ganz cool finde. Plus, ich finde, Lucy macht noch eine ganz coole Charakterentwicklung jetzt mehr durch. Von dem, ich bin happy-go-lucky und nett zu allen, darf sie auch ein bisschen mehr machen. Maximus ist ein bisschen mein Highlight, weil ich erinnere mich, dass ich in der ersten Staffel, okay, also er ist jetzt nicht der cool Maximus, yeah.
Ja.
Für die Bruderschaft cool, aber er war jetzt nie so cool, ich freue mich jetzt Maximus zu sehen. Und ich finde, der darf, hat deutlich mehr Relevanz in der Story und auch darf deutlich mehr, finde ich, zeigen so als Charakter, was ihn ausmacht, welche schweren Entscheidungen er trifft. Dass ich tatsächlich so gesagt habe, wow, Maximus ist echt cool und ich freue mich, ihn zu sehen, so ein bisschen.
Und dann bin ich mal gespannt.
Das ist tatsächlich so ein bisschen, was die zweite Staffel für mich vor allem gemacht hat. Ich finde tatsächlich New Vegas als Setting cool. Das ist mein großer Kritikpunkt. Die machen ein bisschen zu wenig draus aus der Stadt, weil ich weiß nicht, was ich gehört habe, immer so New Vegas, boah, die Stadt ist so das coole Ding und diese Vibes da vom Strip und in den Fraktionen. Und es fühlt sich in der Serie leider so ein bisschen an, als gäbe es halt diese eine Straße und den einen Hof und einen Turm. So fühlt es sich leider so ein bisschen an, dieses so sehr klein irgendwie, obwohl das eigentlich so eine ganze Stadt ist.
Nicht schwer umzusetzen sonst, ja.
Von Production Values. Weil man muss sagen, New Vegas ist so quasi die eine Stadt, die verschont wurde von den Atombomben, die noch steht. Über die Jahre, klar, natürlich auch durch das Drumherum sich verändert hat, aber wo du sagst, so, das ist eigentlich eine funktionierende Stadt sozusagen noch, aber du hast eben relativ wenig von diesen Casino-Vibes, die es eigentlich haben müsste, glaube ich. Es ist eben ein Straßenset, ein Hofset, die cool sind, aber sie fühlt sich halt irgendwie nicht wie eine große Stadt an. Das ist so mein Kritikpunkt, aber die große Stärke ist eben, finde ich, in der zweiten Staffel vor allem die Charaktere. Also wie die sich weiterentwickeln, aber auch ein bisschen, wie sich die Story weiterentwickelt, welche interessanten Wege sie geht. Dass ich einfach so vor allem jetzt dran geblieben bin und diese 4 Folgen dann noch, die ich dann am Stück geguckt habe, wirklich so, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht mit den Charakteren, mit dem Ghoul, mit Lucy. Dass ich da einfach voll dabei war. Und ich finde, die erste Staffel macht eben gut die Welt auf und auch so ein paar Mysterien, aber erzählt so noch, finde ich, so eine relativ Basic Story, so ein bisschen, wie man sie vielleicht aus den Spielen kennt. Die zweite ist jetzt wirklich viel nochmal mehr auf die Welt, auf den Gedanken. Wir erzählen jetzt eben nicht nur diese eine Story, wir erzählen so ein bisschen auch die Geschichte der Welt, wie es dazu kam, was manchmal leicht zu groß werden kann, aber dadurch, dass das immer noch sehr geerdet in den Charakteren ist, sich einfach so packend irgendwie anfühlt. Und das liegt halt auch an den Schauspieler. Walton Goggins ist so großartig in dieser Rolle, sei es als Ghoul oder als Cooper Howard, dass ich dem einfach eh noch stundenlang zuschauen könnte. Und freue mich riesig. Also das Ende ist ein bisschen, ist halt offen. Ich meine, du hattest es, ist
eine weitere Idee. Ja.
Das wissen wir. Ich weiß nicht, ob die dritte die letzte sein würde oder ob es noch weiter. Es fühlt sich an, als würde man sich jetzt zumindest in der zweiten Hälfte so ein bisschen der Story befinden. Aber nee, es ist einfach, finde ich, eine super unterhaltsame Serie. Und ich finde das Wichtigste tatsächlich, und das überlege ich mir bei sowas immer sehr, empfehle ich so eine Serie Leuten, die nicht spielen, die nicht die Serie kennen, die nicht irgendwie, ach, das kenne ich oder die Welt kenne ich, haben. Und bei Fallout war ich wirklich so, nee, ich kann es Leuten, die nichts spielen, die nichts von Fallout wissen, ich würde die denen trotzdem als einfach sehr gute Serie empfehlen. Das ist ein super unterhaltsames Ding, was wirklich auch, ich finde, wenn du so die Spiele nicht kennst, auch was super Uniques. Diese Welt, diese 50s-Vibes in der Postapokalypse, das ist sowas Einzigartiges, was Fallout hat, was auch einfach, finde ich, ein cooles Ding ist, um Leuten zu zeigen, schau mal, das ist eine Welt aus einem, nicht unbedingt aus einem Spiel, aber es ist einfach eine coole Welt mit coolen Charakteren, die lustig ist, die sehr blutig auch manchmal ist.
Ja.
Aber ich finde, deutlich mehr noch, als die Spiele manchmal diesen Ton zwischen ernst und lustig trifft. Und
sarkastisch, zynisch auch immer sehr viel drin, ja. Da bin ich mir tatsächlich auch überlegt, wie das jetzt ist, wenn man wirklich das nicht kennt. Und ja, ich glaube, man kann damit auf jeden Fall Spaß haben. Ich war mir auch ein paar Mal so, es ist halt ein echt schmaler Grad, dass du zu viel erklärst, einerseits aus einer Erzählperspektive einfach, man will ja nicht alles einfach nur erzählt bekommen, und aber eben auch nicht, dass du trotzdem Sachen zeigst und Sachen einbaust. Und da war ich mir schon ein bisschen so, weiß ich jetzt, also komme ich da überhaupt an in der Geschichte, wenn ich da wirklich gar keine Ahnung von habe, von diesen Sachen, weil da schon viel so ein bisschen, ja. gezeigt wird einfach, was schon viel auf Fanservice ist, habe ich den Eindruck. Aber ja, im Endeffekt, wie du sagst, wahrscheinlich kommt man schon gut rein mit der Zeit. Das ist halt, dann ist halt noch mehr dieses Mysterium. Ich glaube, weil viele Leute, die Fallout kennen, sind, die warten halt auf gewisse Dinge. Mhm. Gewisse Dinge, die gezeigt oder endlich, ach, jetzt gibt's endlich das Ding so, jetzt kommt endlich dieser Gegner oder sowas an oder die Fraktion tritt endlich auf, und das weißt du natürlich nicht, wenn du es nicht gespielt hast. Ja, doch. Ich finde aber auch interessant, wie du eben auch gesagt hast, dass sie eben jetzt eine gute Geschichte gefunden haben, was halt auch nicht einfach ist, weil natürlich alle, die doch die Fallout kennen und eben jetzt auch so, wollen halt viel von der Geschichte und von der Welt halt sehen. Das ist so ein bisschen dieses Ding so, ja, ist ja schön, dass ihr eine Geschichte erzählt, aber zeigt uns die Sachen, ne? Zeigt uns, wie ihr Walls umsetzt, zeigt uns, wie Powerrüstungen funktionieren und so weiter und so fort. Und das schaffen sie eben tatsächlich ganz gut, dann trotzdem, dass man bei den Charakteren bleibt, weil ja, es kann ja schon immer schnell sein, dass man denkt so, ja, jetzt zeigt doch den coolen Scheiß irgendwie, die coole Technik irgendwie dahinter und so. Und sie bauen das alles gut irgendwie geschichtsmäßig ein, dass es sich trotzdem, wie du sagst, glaube ich, einfach als Serie wahrscheinlich dann doch auch trotzdem rund anfühlt und trotzdem gut anschaut, wenn man es gar nicht kennt so und auf nichts wartet.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, das ist immer so der Grad auch, ich glaube, das ist so ein Ding zwischen Leuten, die es kennen und die Backstory und ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich habe es dann mal grob nachgelesen nach der zweiten Staffel, wo es wahrscheinlich hingeht. Was schon so ein cooles Ding ist, weil das Mysterium, das ist Aufbau, wie es zu dem Ganzen kam, das weißt du ja eventuell als Spieler, wenn du im Lore drin bist. Wenn du Fallout und du hast Lore gelesen und weißt alles über die Backstory, dann sagst du, ach ja, okay, das führt jetzt sozusagen da. Dann ist die Vorfreude, okay, wie machen sie das? Andersrum, wenn du es nicht kennst, ist halt dieses Ganze, oh, okay, wo führt denn das Ganze hin? Dann funktioniert das Mysterium halt deutlich besser. Aber ja, insgesamt ist tatsächlich, muss ich sagen, Serien packen mich eben auch schwerer in den letzten Jahren, vor allem eben so lange. Und das ist Fallout so gemacht hat und ich mich so sehr freue, ist halt tatsächlich, ja, ich bin jetzt nicht der Riesenserienschauer, aber für mich in den letzten 5 Jahren eine der Serien, die ich am liebsten gesehen habe, wo ich mich auch richtig gefreut habe, einfach in diese Welt einzutauchen und ich es so schade finde, um jetzt einen Abschluss irgendwie für Fallout zu machen, dass es 2024 diese Serie kam, die wahrscheinlich auch schon ewig in Arbeit war und ja Bethesda auch mit dran arbeitet und Todd Howard Produzent ist, dass Bethesda es nicht schafft, quasi in dieser Zeit irgendwie an den Erfolg anzukoppeln, ja, mit eben einem Remake, dem Master, mit einem Spin-Off, mit irgendwas, außer wir bringen Fallout 4 zum 5. Mal jetzt raus als Anniversary Edition, wo ich mir denke, so Leute,
Ich check's auch.
Die Leute sind heiß, also ich bin heiß drauf. Ich würde sofort jedes Fallout-Ding kaufen.
Ja, also fangen wir mal überlegt, wenn sie jetzt überlegt, also wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass es zu simpel wäre, zu sagen, okay, wir haben hier Oblivion einmal, wollen wir ein Remake machen oder halt eine neue Remaster-Remake-mäßig und wir hätten Fallout 3. Weil Fallout New Vegas wünscht sich wahrscheinlich die meisten, ist halt, ich weiß nicht, wie das rechtemäßig geht, weil es halt von Obsidian ist und auch von der Technik her. Ja, ja. Wenn man sagt so, ja, wissen wir überhaupt, was wir da tun müssten oder müssten wir es wirklich komplett neu bauen? Das wäre ja schon nochmal schwieriger. Aber selbst wenn du sagst, du hast ein Remake von Obsidian und von Oblivion, mein Gott, Oblivion und Fallout 3 und du hast gerade diese Fallout-Serie, die da läuft, dann musst du doch sagen, wir machen zuerst Fallout, damit wir was veröffentlichen können, wenn diese Serie Leuten interessiert, so und nicht 4 Jahre danach dann irgendwann vielleicht. So, oder? Also würde man doch, keine Ahnung, warum nicht? Das Oblivion Remake, cool, dass es das gibt. Aber da, wenn das nächste Jahr gekommen wäre oder übernächstes Jahr, hätte das doch auch niemand, wäre doch immer noch cool, danke, dass es jetzt gibt. So. Warum nicht Fallout jetzt dazu passend irgendwie?
Das ist so ein komisches Bethesda-Ding, dass die nicht mal auch irgendwas, die können ja auch abgeben. Also, weißt du, die haben die Marken und man muss jetzt dazu sagen, weil du sagst, es ist schwierig mit Obsidian. Bethesda und Obsidian sind beide unter Microsoft. Ich glaube, das wäre theoretisch möglich.
Ich meinte auch eher so aus einer technischen Perspektive, ob das wirklich dann so simpel ist, zu sagen so, oder müssten wir da wirklich erstmal schauen, was haben die da eigentlich gemacht mit diesem Spiel, damit wir das jetzt quasi neu machen können.
So. Glaubst du, gleiche technische Basis. Aber ja, ich will einfach mehr Fallout, deswegen meckere ich, weil die Serie ich so cool fand. Und ich weiß nicht, es geht definitiv, glaube ich, weiter. Es endet mit einem Cliffhanger. Ich glaube, es ist auch sehr erfolgreich. Es ist für auch Amazon, hoffe ich zumindest. Ich glaube, jetzt die dritte Staffel dann kommt oder wie viel es, ob es dritte, vierte noch wird oder die dritte, die letzte, wird dann wahrscheinlich 20, wenn man Glück hat, Ende 2027, vielleicht 2028. Vielleicht schaffen sie es bis dahin. Auch ein Fallout. Aber nachdem ja das auch noch Zukunftsmusik ist, während ich so die Geschichte der Spiele vorgestellt habe, darfst du jetzt noch hier gegen Ende der Folge einen Ausblick geben. Einen kleinen
Ausblick werfen. Ja,
was erwartet uns denn noch so an Videospielverfilmungen im Kino, im Fernsehen? Was ist angekündigt?
Unmengen. Unmengen. Also es ist wirklich krass. Wir haben das jetzt, du hast ja ein bisschen aufgemacht, wir haben jetzt einfach seit ein paar Jahren so einen richtigen Boom, weil Leute gemerkt haben, das geht. Woran das liegt, das kann man, hätte man auch nochmal diskutieren können. Ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, die haben jetzt ein bisschen gecheckt, wie es geht. Viel Fanservice in vielen Fällen einfach. Und ich glaube, die Audience ist einfach größer als jetzt noch in den 2000ern, wo halt Spiele noch deutlich nischiger waren. Jetzt ist halt sowas, Angry Birds kannte jeder, Super Mario kennt auch wirklich jetzt mittlerweile 4 Generationen von Leuten, kennen einfach irgendwie diese Figuren so. Und ich glaube, jetzt ist einfach die Fallhöhe nicht so. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Streaming-Dienste eine wichtige Rolle dabei spielen können, weil halt das Ding ist, irgendwas ins Kino zu bringen, da musst du Leute erstmal dazu bringen, dass sie ins Kino gehen und sich ein Ticket kaufen, während halt Leute Netflix, Amazon einfach schon abonniert haben und so, ach ja, jetzt schaue ich mal in Edge Runners rein beispielsweise oder in Castlevania oder sowas oder eben jetzt in diese Serien rein und weil ich halt eh schon das Abo habe und dann schauen vielleicht auch Leute, die es nicht kennen, denken, weil es einfach eine coole Serie ist. Ja, aber das hilft schon auf jeden Fall. Aber gut, wir schauen einfach mal, wir haben schon drüber gesprochen, der Super Mario Galaxy Film kommt im April, genau das habe ich rausgeschaut. Mortal Kombat 2 kommt im Mai. Im September kommt Resident Evil von wegen The Final Chapter. Weil ja, du kannst niemals deinen Film The Final irgendwas nennen, wenn du dann 10 Jahre später einen weiteren bringst. Mach das einfach nicht. Macht es einfach nicht. Es ist einfach so eine dumme Idee. Immer so, the final irgendwas. So, ja, nee. In 10 Jahren seid ihr doch eh wieder da. Ja, und so ist es jetzt auch.
Es ist, glaube ich, ein Reboot diesmal wieder.
Ja, aber es ist ja trotzdem ein neuer Resident Evil-Film. Das ist ja also, klar, es ist dann abgeschlossen, aber irgendwie auch nicht. Im Oktober kommt Borderlands 2, Street Fighter. Sieht nur genauso aus.
Oh Gott,
genau. Street Fighter kommt, kriegt auch einen neuen Film, sieht trashig aus. Wo ich mir auch vorhin gedacht, als du gesagt hast, die Sachen, die so erfolgreich waren, waren halt eben diese Fighting-Game-Sachen und diese Trash-Horror-Sachen. Und ich glaube, die waren einfach nur erfolgreich, weil es ähnliche Sachen in dem jeweiligen Genre schon gibt. In den 90ern waren halt so Martial-Arts-Filme, die sind ja auch nicht hochwertig. Also die sind hochwertig von der Action her, aber nicht von den Geschichten her oder sowas. Die sind ja super, super dahingesponnen. Und dann kannst du halt sowas auch machen. Ne?
Klatscht Street Fighter drauf.
Und ich meine, sowas wie Final Destination ist auch erfolgreich.
Ja.
Das steht jetzt Resident Evil auch nicht in viel nach, sind wir mal ehrlich, von einzelnen Teilen zumindest. Mhm. Aber gut, wir wollen in die Zukunft schauen. Street Fighter im Oktober. Im Januar 2027 kommt tatsächlich der dritte Angry Birds Film.
Oh, echt?
Wow. Der ist angekündigt. Zumindest, also alles, alle Angaben ohne Gewehr. Ja. Sonic 4 im März 2027. Finde ich auch krass, dass Sonic einfach 4 Teile bekommt. Mhm. Genau, im Juli 2027 der zweite Minecraft-Film, ist wohl auch schon angekündigt. Legend of Zelda, zweite Nintendo, großer Film, wo sie, glaube ich, viel reinsetzen, wo ich noch nicht weiß, ob der so erfolgreich wird mit Super Mario.
Mal auch vor allem Realverfilmung.
Realverfilmung.
Schauspieler sind schon angekündigt von Link und Zelda tatsächlich.
Nicht so bekannte Hörte ja immer. Aber passen eigentlich ganz gut, glaube ich.
Ja, vom Look. Aber da bin ich auch sehr skeptisch. Also,
ich bin auch sehr skeptisch.
Vor allem, weil es real, das ist halt wieder Schuhu. Und auch vor allem, was sie nehmen. Also klar, wenn sie jetzt irgendwie die Richtung Tears of the Kingdom, Breath of the Wild gehen, funktioniert es vielleicht eher. Machen sie ihre eigene Geschichte? Machen sie eine aus den Spielen? Nintendo ist wieder involviert. Also die werden schon beachten, dass da alles irgendwie gut ist. Aber
ja, ich bin gespannt. Soll im Mai 2027 erscheinen. Auch 2027 soll ein Elden Ring-Film erscheinen.
Oh, stimmt.
Aber es gibt, jetzt kommen wir in das Gebiet der angekündigten Dinge, wo es teilweise auch einfach schon lange überhaupt keine Infos mehr zu gibt. Deswegen ist die Liste ist auch wirklich lang mit Dingen, die anscheinend mal irgendwann erwähnt wurden, dass sie kommen sollen. Es gibt da natürlich noch so ein paar, wird Fallout wird eine dritte Staffel bekommen. Das steht quasi fest. Ich glaube, Last of Us ist auch noch in Arbeit.
Mhm, ja.
Die dritte Staffel. Dann soll es auch einen weiteren, ich weiß nicht, ob es ein direkter Nachfolger von Edgerunners ist oder halt in diesem Universum ausspielt, einen weiteren Cyberpunk-Anime geben quasi. Also es ist wirklich, ich muss mal kurz die Liste schauen, es ist dann wirklich viel los,
was
dann noch so kommen soll.
Noch kurz, weil das, die habe ich gar nicht erwähnt bei meiner Geschichte, aber weil du sagst, viel angekündigt, die Geschichte von Videospielen und vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr so krass, dass so viel von es ist mal angekündigt und dann in irgendeiner Produktionshülle. Es war mal ein Bioshock-Film angekündigt. Ich weiß nicht, ob du es auf der Liste hast. Irgendwann soll angeblich ein Metal Gear Solid-Film kommen.
Mit Oscar Isaac.
Ach echt? Okay.
Ich glaube, der soll den, ich glaube, nee, es ist jetzt viel gefährliches Halbes.
Ja.
Ich weiß nicht, irgendein Snake. Da ist man auf einer sicheren Seite, wenn man das sagt. Ja.
Es gibt sehr viele.
Ich glaube, den aus dem dritten.
Okay.
Ich tatsächlich.
Ja.
Also den bevor.
Naked Snake.
Naked Snake, genau. Ja, also genau, es gibt immer wieder dieses Ding so, oh, die haben die Rechte und dann kommt doch nichts warum. Ich hau jetzt einfach mal raus. Dinge, wirklich, es ist wirklich eine ellenlange Liste. Ich glaube, das sind dann alles Filme sein, vielleicht auch Serien. Gut, Call of Duty, Five Nights at Freddy's 3, Clair Obscur, Expedition 33, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Helldivers 2, Die Sims. Die Sims übrigens von Margot Robbie, ich glaube mit, ist es auch Greta Gerwig wieder? Ich glaube, es könnte so ein bisschen Barbie-mäßig werden, was zu Sims aber auch wiederum passt.
Ja.
Irgendwie so ein bisschen ein Sim, der sich irgendwie plötzlich selber bewusst wird oder sowas. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ist auf jeden Fall, glaube ich, in die Richtung. Riders Republic soll das, ist dieses, selbst in der Ubisoft-Folge haben wir das nicht erwähnt, weil wir es vergessen haben. Das ist so absurd. Gut, soll irgendwie einen Film bekommen, wo auch immer. Gears of War soll einen Film bekommen, Sleeping Dogs, Death Stranding, sogar zwei, Days Gone anscheinend, hier haben wir, Pokémon Detektiv Pikachu kriegt anscheinend nochmal einen zweiten Teil.
Echt?
Anscheinend.
Den habe ich gar nicht,
ist hier TBA, also keine Ahnung.
Den Stray. Aufgeschrieben, ganz wieder vergessen zu erwähnen, ja, den gab es ja auch noch, tatsächlich.
Split Fiction soll einen Film bekommen, ist glaube ich noch relativ jünger, das Projekt. Watch Dogs soll ja anscheinend auch immer noch in Arbeit sein, dass der Film kommt. Dann gibt es noch eine Runde, genau, das waren jetzt die Filme. Also es gibt noch mehr, wo man nicht weiß. So, es gibt so Mega Man, Just Cause, Gravity Rush, Dead by Daylight, It Takes Two, Sifu. Also wirklich viel zu viel. Dann haben wir jetzt einfach mal auf. Bei Serien wird es auch nochmal ganz interessant. Genau, wir haben gesagt hier Fallout, Last of Us. Witcher kriegt natürlich noch wahrscheinlich eine Serie. Season 5 soll da kommen. Es soll dann auch noch einen Anime zu Ghost of Tsushima geben. Devil May Cry soll der Anime eine zweite Staffel bekommen. Es gibt eine Live-Action-Tomb Raider-Serie, die ja jetzt schon kürzlich zumindest mal die ersten Bilder gezeigt wurden von Sophie Turner.
Sophie Turner, genau, die Sansa Stark gespielt hat und von Phoebe Waller-Bridge.
Genau, von Phoebe Waller-Bridge gemacht. Also das könnte schon cool werden auch. Sind wir mal sehr gespannt. God of War soll eine Serie bekommen, Far Cry soll vielleicht eine Serie bekommen, Mass Effect soll eine Serie bekommen. Beyond Two Souls soll eine Serie bekommen. Gears of War soll auch eine Serie oder beides bekommen, der weiß es. Assassin's Creed hat auch mal eine Serie. Ich erinnere mich auch so vage dran, dass es da mal hieß.
Ja.
Eins von 37.000 Projekten, die Ubisoft gemacht hat.
Mhm.
Splinter Cell soll eine Serie auch bekommen. Ich glaube, eine Animationsserie eher, gell? Und ja, genau, die Overcooked Reality TV. Das habe ich auch letztes Mal erst mitbekommen. Irgendjemand hat sich die Rechte an Overcooked. Das ist dieses kleine Koop Spiel, wo man quasi zusammen kocht in so einer Küche, aber es ist so eine Cartoon-Küche und natürlich geht alles schief. Und dann ist man so eine Küche, wo die eine Hälfte auf einem Truck ist und die andere auf einem anderen Truck, die so nebeneinander auf der Autobahn fahren oder so, also alles ein bisschen Ding. Und ich finde, als Reality-TV-Show kann ich mir das richtig gut vorstellen. Ja. So Takeshis Castle-mäßig, irgendwelche Leute müssen Rührei kochen oder Burger irgendwie und einer sitzt am Grill und der andere muss da drüben reservieren und der ganze Raum wackelt oder sowas. Ja, bin ich dabei. Müsst ihr ein paar lustige Leute einladen, dann funktioniert das bestimmt. Ja, ich glaube, dass das war es im Großen und Ganzen. Es gibt bestimmt noch anderes Zeug. Ich würde wirklich mal wirklich sagen, wenn 60-70% der jetzt gerade genannten Titel nie erscheinen, wären wir beide nicht überrascht, oder?
Ja. Also, ein paar sind dabei, also die, zum Beispiel die God of War-Serie, die ist ja relativ konkret, da sind sie ja gerade wild am Casting ankündigen.
Das tust du mir auch.
Genau, und zum Beispiel die Sleeping Dogs-Serie bin ich mal auch echt gespannt, weil da der Simu Liu, der hier, wie hieß er denn? Shang-Chi gespielt hat, der wohl da fest dahinter ist, das umzusetzen. Also da sind ein paar Projekte dabei, wo ich so, das könnte richtig cool werden. Und ein paar denke ich mir, wie willst du denn das als Serie? Also nicht gegen Split Fiction, das funktioniert für mich nur, weil es ein Spiel ist. Und nicht wegen der Hammer-Story, die ist eher so meh. Aber gut, Fallout hat ja auch gezeigt, es kann ja auch funktionieren, wenn du irgendwie die Prämisse oder das Setting nimmst. Aber ja, die kündigen gerade wild an, Spiele kommen raus und angekündigt und es werden die Rechte schon gekauft und gesagt, wir machen jetzt einen Film draus. Also man muss immer sagen, das ist so das Hollywood-Ding. Es hat mir lange Superhelden, die gibt es auch noch immer so ein bisschen. Jetzt fühlt sich halt gerade an, als ist jetzt das nächste große Ding. Wir schnappen uns jedes Videospiel und verfilmen es, bis dann auch die Leute vielleicht da mal ein bisschen, muss ich sagen, auch bei Superhelden nicht der den Film müde sind, sondern einfach, weil wahrscheinlich die Qualität eher so meh manchmal ist. Aber ja, also man kann es so schwer sagen. In der Geschichte sind so viele Sachen angekündigt und dann in der Produktionshölle verschwunden. Ich weiß nicht, wie jetzt gerade eher Hollywood gegenüber steht, dem Geld reinzuwerfen. Aber es sind so viele Projekte und so viele auch einfach mal angekündigt und auch vielleicht vor 2-3 Jahren angekündigt. Jetzt Riders Republic.
Ja.
Ich glaube jetzt nicht, dass Ubisoft gerade so voll ist. So.
Jetzt gerade werden sie wohl keinen Kopf dafür haben für den Riders Republic-Film.
Vielleicht bringt das den Aufschwung fürs Studio. Aber ja, das ist wirklich einfach so viel angekündigt und man muss, glaube ich, einfach mal gucken, was
da passiert. War das auch einfach so ein Wettbieten um die ganzen Lizenzen? Das kann auch was sein. Und jeder dachte halt, ja, wir müssen jetzt unsere eigenen, die Marken, die wir haben, müssen wir jetzt auch irgendwie in anderen Medien bringen. Mit Streamingdiensten ist es auch einfacher als je zuvor, weil du halt Sachen günstiger produzieren und auch vertreiben kannst und wahrscheinlich und halt auch nicht, ne, im Kino floppen halt Dinge krass und das weiß dann ja auch jeder. Bei einer Serie kannst du es auch eher nochmal abschreiben oder sowas, glaube ich, oder halt sagen, ja, ist eh eine kleine Audience und so weiter und so fort. Was man natürlich auch sagen muss, was halt auch jetzt seit ein paar Jahren, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, weil es nicht direkt dazu passt, sind aber natürlich auch Cinematics und sowas. Mhm. Da gibt es natürlich mittlerweile, weil halt einfach YouTube und so weiter, weil einfach mittlerweile, glaube ich, jeder davon ausgeht, jeder Entwickler, die Leute sind auch einfach online unterwegs in irgendeiner Form, die meisten. Und dann gibt es halt ganz oft, dass es so, ja, längere Cinematic-Trailer oder auch Lore-Geschichten zu Overwatch, zu Apex Legends, jetzt zu Highgard, haben sie jetzt auch was veröffentlicht beispielsweise. So kurze Videos, wo dann quasi Hintergründe, die im Spiel tatsächlich gar keine Rolle spielen, aber irgendwie so dazugehören, ist ja gewissermaßen auch, ne, ist eine neue Form von Medium, das wird ja auch viel gemacht und zeigt auch, du kannst schon Geschichten auch cool erzählen mittlerweile. Ich glaube, mittlerweile sind die Leute auch bereit, eben, ja, da musst du Super Mario nicht mehr in eine Postapokalypse versetzen, so, sondern die sind bereit, Super Mario als Film einfach zu sehen und die Welt zu akzeptieren, wenn das Spaß macht. So.
Ja, deswegen, also Kurzfilme sind das ja immer so, lass mal maximal 10 Minuten. Ist ja auch lustig eigentlich, wenn du denkst, dass das nie kam, weil alle immer geschrien haben, macht einen Overwatch-Film.
Ja, Apex Legends, da war auch eine Zeit lang, mach bitte eine Serie, weil also ich habe das, als ich das aktiv gespielt habe, da gab es immer wieder so Story-Schnipsel halt und auch immer, ja, ein paar Minuten lang das. Und die waren teilweise richtig gut animiert, richtig cool gemacht irgendwie. Da war dann auch so eine Welt aufgebaut mit irgendwelchen Konzernen im Hintergrund. Das ist ja so eine Art Hunger Games in Sci-Fi oder sowas. Und da war es auch viel interessanter als das, was im Spiel tatsächlich irgendwie weitererzählt wurde. Haben sie aber auch nicht aus was ausgemacht. Ja.
Spiele haben ja oft viel Lore. Vielleicht das ist ja das Elden Ring-Ding. Das hat super viel Lore, eine coole Geschichte, die halt null im Spiel ist, wenn du nicht danach suchst. Und vielleicht schnappen sie sich die und machen da was raus. Da sind auch, ich weiß nicht, wer wieder da, auch ein bekannter Regisseur irgendwie dahinter. Aber ja, also es ist viel Potenzial da. Und ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren vor allem gesehen, wenn da Leute dabei sind, die wirklich auch die Vorlage respektieren und lieben und auch gute Geschichten drin erzählen wollen und können, dass das auch halt einfach Potenzial hat und das nächste große Ding ist und den Spielen auch oft in nichts nachsteht. Aber jetzt, wo du sagst, es sind Wettbitten, wir wollen alle unser nächstes großes, vielleicht unser Minecraft haben, unseren Sonic, ob dann die Qualität voransteht oder einfach, wir wollen jetzt möglichst schnell was rauspushen, damit wir was haben und es wird nächstes Borderlands oder so, muss man halt echt mal, glaube ich, einfach abwarten. Und es wird wie bei allem anderen sein. Du wirst gute Serien und Filme haben und halt welche, die einfach
nicht so toll sind, ja.
Ja, und ich glaube, das wird es einfach sein. Aber ja, es ist eine interessante Zukunft, die wohin sie führen wird. Ob wir auch in 10 Jahren sagen, wie bei Superheldenfilmen, dann langsam reicht es auch mal wieder. Aber Videospiele sind natürlich sehr vielfältig und viele unterschiedliche Genres theoretisch. Also vielleicht ist das das abwechslungsreiche Kino, ohne sich selber ausdenken zu müssen in Hollywood. Das ist
klar, es sind natürlich viele etablierte Geschichten und Welten und Geschichten und Charaktere zum Beispiel auch da. Du hast eben auch eine Audience schon, wo du weißt, die gehen da zumindest rein, wenn es nicht komplett schrottig aussieht. Es lohnt sich vermutlich schon noch. Aber ob das alles dann kommt, warten wir mal ab. Ich bin gespannt, was Sony noch macht, die ja schon irgendwie mit Last of Us zumindest gezeigt haben, dass sie da Bock drauf haben, auch Geld zu investieren. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, was alles bei rumkommt.
Vorsichtig optimistisch für die Zukunft zumindest. Gut, und damit glaube ich, sind wir auch, zumindest nachdem wir in die Zukunft geblickt haben, am Ende von unserer Folge angekommen. War ja doch lang, haben viel hoffentlich gelernt und auch hoffentlich, falls ihr noch nicht vor Ort gesehen habt, schaut es auf jeden Fall an, würden wir, glaube ich, beide sagen.
Ja, schon auf jeden Fall mal rein.
Lohnt sich sehr und danach auch einfach vielleicht, wenn ihr Fallout noch nicht gespielt habt, irgendwie mal in 4 reinspielen oder vielleicht nicht unbedingt 76, ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist. Aber ja, wir sehen und beziehungsweise hören uns dann wieder nächste Woche, wenn wir zumindest ich mal ein bisschen über New 3 vielleicht quatsche und mal schauen, ob wir über Super Mario Tennis quatschen.
Stimmt.
Wo das ja, halt ein großes Thema war. Hoffen natürlich, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder mit dem Jonas und mir, dem Bene. Und dann würde ich sagen, wir sagen mal ciao.
Ciao.